Deezer Originals.
Guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
I'm pregnant.
Möchtest du diese Hose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Hör mir auf.
Ne?
Ach nee, erst kriege ich Geschenke. Wir müssen noch gar nicht.
Ja, ich habe dir was mitgebracht.
Erklär kurz, warum, wo du mir was mitgebracht hast.
Das ist eigentlich für das Geschenk egal, aber ich war in Liverpool und habe da was gesehen, wo ich dachte, also es stand dein Name drauf im Grunde. Weißt du noch, wie wir vor Jahren mal so ein Live-Fernsehballett gemacht haben und was wir den Leuten unter die Stühle gelegt haben?
Oh Gott, hast du mir Rosenkohl aus Liverpool mitgebracht?
Auf eine Art, was haben wir den Leuten denn unter die Stühle gelegt?
Rosenkohl.
Und?
Bonbons.
So, weil wir dachten, nur Rosenkohl ist irgendwie ein bisschen, muss ja auch was Süßes sein. Rosenkohl ohne was Süßes ist doof. So,
wobei, das war nicht unsere Meinung.
Wir haben meine Meinung war das.
Ja, meine nicht. War, Rosenkohl geht immer.
Aber mit was Süßem wäre Rosenkohl noch besser.
War deine Meinung. Meine Meinung war, von mir aus hätten wir noch einen Brokkoli dazulegen
können.
Dann
habe ich doch leider nichts Passendes für dich.
Nein, gib mir Geschenke. Ich liebe Süßes. Wobei, ich liebe wirklich Süßes. Du hast mir auch schon Königsschokolade mitgebracht neulich.
Königsschokolade?
Du hast mir Royal Chocolate mitgebracht. Als du in London warst, hast du mir royale Schokolade.
Fahre ich nur noch weg, um dir Sachen mitzubringen.
Ja, ich liebe das. Ich hoffe, du fährst mehr weg.
Jedenfalls stand ich dann da in Liverpool im Geschäft. Und was liegt da rum?
Man weiß es nicht. What? Ach, wie gut wäre das, wenn hier Fernsehen wäre. Selbst der Max hinten hat durch die Scheibe geguckt, was ist das, was ist das, was hat die Sarah bekommen?
Was hat die Sarah bekommen?
Das ist ja unfassbar geil, das muss man kurz erklären. Das ist wie diese Schokokügelchen, die es eh an Weihnachten immer gibt. Mhm. Diese kleinen, massiven Schokoperlen, wo so glitzerndes Papier drum ist.
Ja.
Nur Papier, das ist unfassbar super.
Rosenkohlpapier.
Rosenkohlpapier sieht aus, warte mal, wir müssen das, mach du mal ein Foto davon und dann twittern wir das gleich, oder okay, wie das heißt. Ist das toll? Also kleine Schokokügelchen. Oh, ist das
Rosenkohl mit Schokoladengeschmack, könnte man auch sagen.
Ja.
Das Beste.
Warte hier,
das Beste.
Das Schild noch so. Die haben sogar Weihnachtsmützen auf, also auf dem Bild.
Oh, es ist auch noch Seasons.
Season-Rosenkohl. Season-Gemüse.
Season-Gemüse. Möchtest du, wenn wir noch ein Foto machen, wo du das glücklich hältst?
Ah, jetzt mache ich wieder mein verrücktes Gesicht. Wie langweilig das für die Leute sein muss.
Wenn du dein... guck den doch mal an.
Ja, ich guck. Soll ich so...
Oh ja. Oh ja, ja, ja.
Du bist wie ein richtiger Fotograf, du sagst so Sachen wie, oh ja, ja, ja,
gib mir mehr
davon.
Ja, und jetzt zeig mir, wie du ihn liebst.
Oh, ist das toll. Oh, einer ist deformiert. Oh, Stefan, du bringst immer die besten Geschenke mit.
Na, wenn du auch nur mal wegfahren würdest.
Ja, leider nein. Ich muss ja hier bleiben, um Geschenke in Empfang zu nehmen.
Aber auch aus Amerika, gut, aus Amerika bringst du manchmal Sachen mit, das stimmt.
Ich bringe oft aus Amerika Sachen mit, also, zum Beispiel
ja
gute Ideen.
Wir lassen hier eine kurze Pause an. Wir haben diese Woche keinen Anrufbeantworter.
Ja, und wer ist schuld? Die Leute. Punkt.
Haben
das
nicht?
Muss man schon mal sagen, dass die Leute schuld sind.
Ja, haben wir vielleicht auch die Nummer beim letzten Mal
nicht
gesagt?
Nein, das kann doch unmöglich an uns liegen. Wir müssen dazu sagen, ein Mensch hat angerufen, der hat aber wohl 20 Minuten lang darüber geredet, weshalb wir Marvelous Mrs. Maisel gucken müssen. Dabei haben wir das erstens schon geguckt.
Haben wir erstens schon geguckt und zweitens auch.
Und zweitens fanden wir es doof, ich zumindest, und das zählt ja wohl. Und drittens hatten wir nicht mal auch die Vorgabe gemacht, dass Leute nur anrufen dürfen, wenn sie mit der kompletten Staffel, mit allen Staffeln vertraut sind, damit genau das nicht passiert.
Ja, ja, ja.
Ich nehme an, du merkst, dass ich finde es gar nicht witzig. Ich bin sogar ein bisschen wütend, ehrlich gesagt, über diesen Anruf.
Jetzt, wo du es sagst, merke ich es, ja.
Sag mal die Nummer. Die Leute sollen anrufen. Ihr könnt uns Sachen vorschlagen, nur Sachen, die wir nicht schon gesehen haben.
Ja,
God
aber echt. Sonst wird die Sarah nämlich wütend.
Ja, der Deal
das
ist,
kann niemand wollen.
Ihr ruft erst dann an, wenn ihr jede Sendung wisst, die wir besprochen haben.
Ich mache das so ein auf den Tischklopfgeräusch.
Hat mir gut gefallen.
030-20-966-886. Ich sag's nochmal. 030-20-966-886. Ich muss mal zwischendurch nochmal gucken, weil auswendig.
Ja.
Wir rufen selten an.
Vielleicht müssen wir den Leuten nochmal sagen, ihr könnt, also was sie darauf machen können, weil von mir aus können die eigentlich alles machen. Es muss gar nicht Lob sein, wobei, warum nicht?
Mhm.
Sachen vorschlagen finde ich nicht schlecht. Wir haben uns schon 2-3 Mal inspirieren lassen.
Ja.
Und sonst Geschichten aus dem Leben erzählen oder Leute anschwärzen. Das ist ja mein geheimer Wunsch.
Wir machen auch wahrscheinlich noch Sachen, die beim letzten Mal auf dem Anruf beantwortet waren. Also es ist nicht so, dass wir es immer ignorieren, wenn die Leute uns was vorschlagen.
Nein. Es wurde uns ja zum Beispiel Atypical mehrfach aufgeschwatzt. Das haben wir vor.
Wollt's ein bisschen offen lassen jetzt, weil sonst.
Und generell lassen wir es offen.
Genau.
Ja. Ich schwitze jetzt schon.
Oh, was?
Denn wir haben, wollen wir wo? Einfach anfangen.
Wo?
Noch nicht mal Unterbrust, sondern klassischer Achselschweiß.
Ich dachte, da nimmst du dieses Aluminium, um das...
Habe ich schon länger nicht mehr.
Okay.
Stimmt, das könnte ich auch mal wieder machen.
Haben wir darüber schon mal geredet?
Nee, haben wir noch nicht drüber geredet.
Hast du nicht an dieser Stelle schon mal über Aluminium in...
Nee, mich nervt das. Also folgende Aluminium-Geschichte. Jetzt möchte ich
oh
das.
Nein, oh nein.
Oder wir lassen es einfach weg. Na, irgendwann hat doch irgendjemand aus Versehen gesagt, dieses Aluminium tötet alle Leute.
Ja.
Und macht Brustkrebs.
Ich weiß das gar nicht. Ich kenne die Geschichte nur von dir das und von den Aufdrucken in der Drogerie.
Genau. Aluminiumchlorid ist ja in, jetzt, ich bin kein Arzt, nachher gibt es ja schon neue Erkenntnisse, aber Aluminiumchlorid ist im Grunde der geile Wirkstoff in einem Deo. Wenn man möchte, dass ein Deo wirkt, dann muss da Aluminiumchlorid drin sein. Und irgendjemand hat mal gesagt, das macht Krebs. Und dann haben alle Deo-Hersteller sehr, sehr, sehr langsam angefangen, welches ohne Aluminiumchlorid herzustellen, was auch dafür sorgt, dass es dann nicht mehr so gut funktioniert. Und in allen Foren sind alle Muttis und das darf man nicht benutzen. Und dann habe ich aber rausgefunden, weil auch die Deutsche Krebsgesellschaft oder wie das heißt, auf ihrer Seite sagen, nein, das sorgt nicht für Krebs. Die Ablagerungen, die bei einem Röntgenbild gesehen wurden, sind andere Ablagerungen. Und jetzt aber erst haben alle Deo-Hersteller ihre Deos umgestellt auf wirkt nicht mehr, aber macht auch keinen Krebs. Ich hingegen gehe in die Apotheke und hole mir pures Aluminiumchlorid und mache mir es unter die Achseln, weil es komplett die Achsel, die Schweißdrüsen verstopft.
Das ist bestimmt gut für die Schweißdrüsen.
Und das ist gesund, oder?
Ja.
Ja. Nee, ist es. Man schwitzt einfach woanders mehr. Deswegen vielleicht mein Unterbrustschweiß immer. Das erklärt es jetzt alles.
Ja, weil es ja irgendwo raus muss.
Ach, Kike.
Du musst dir das, mach dir, ich weiß, ich wollte gerade sagen, du musst dir das auch unter die Brust machen, aber ich weiß
überall,
gar nicht, ob
und dann
das ein guter. Ja,
ich glaube, es braucht ein, zwei Löcher, wo der raus kann, der Schweiß. Ja, aber so ist es doch.
Ich möchte fürs Protokoll sagen, dass ich nichts davon bestätigen kann, was du gerade gesagt hast. Ich möchte also mich auch jetzt schon von der Verklagungswelle, das nennt man so, eine Verklagungswelle, die wir damit ausgelöst haben, möchte ich mich jetzt schon differenzieren. Was rede ich denn heute?
Entschuldigung.
Aber können Leute bitte auf den Anrufbeantworter sprechen, insbesondere die Krebsindustrie, und uns einmal kurz sagen.
Ja, so. Ob das stimmt oder nicht.
Ja.
Genau. Ich sehe gerade auf deinen Notizen, ich habe nicht gelesen, aber deine Notizen sind in Gedichtform heute. Das sieht aus, als wenn du ein sehr langes
sind Notizen,
Gedicht aufgeschrieben hast.
Die sind halt nicht in langer...
Also, die Notizen sind bei mir ja drei eng vollgeschriebene DIN A4 sein.
Ja, bei mir sind es einzelne Wörter.
Nee,
vor allem sind es die Namen, weil ich die natürlich nicht auswendig kann.
Aber guck mal, ich lese
Steven, okay,
guck mal, über Kopf sieht es aus, als hättest du den Erlkönig aufgeschrieben und würdest den gleich vorlesen. Findest du nicht?
Ja.
Ich fasse mal Making a Murderer zusammen. Ich habe nämlich Angst, dass du das zu lang machst. Dafür kannst du zuerst mit deiner Meinung raus. Ich bin immer lieber die nicht zusammenfasst, weil man dann sofort loskrähen kann, wie man es fand.
Meistens schaffst du es ja auch ganz gut, dir deine Meinung nicht anmerken zu lassen.
Nicht wahr? Mm-hmm. Folgendes. Wir haben die zweite Staffel Making a Murderer gesehen. Die läuft ab jetzt oder schon seit ein paar Tagen auf Netflix. Kurze Zusammenfassung, wobei es, glaube ich, fast überflüssig ist, von der ersten Making a Murderer Staffel. Es handelt sich um eine True Crime Doku. Das ist vermutlich das Genre, ne?
Ja.
Ja. Es geht um Stephen Avery und Brandon Dassey, die sind Cousins und die beide im Grunde für einen Mord ins Gefängnis gekommen sind, verurteilt worden sind, wissen tut's niemand, aber mutmaßlich waren die das nicht und da ist sehr viel bei den Ermittlungen schiefgelaufen. Es sieht so aus, als wenn die Polizei relativ viele Beweise gefaked hätte und so weiter und so fort. Davon handelte die erste Staffel, die endete damit, dass beide scheinbar unschuldig im Gefängnis sitzen, keine Berufung, wobei Berufung war in der ersten Staffel gar nicht der Versuch, ne, oder doch?
Doch, es gab die ersten,
gab es schon die ersten Versuche. Fakt ist, die sitzen beide im Knast und die ganze Welt schreit auf, dass das vermutlich unschuldig ist. Die zweite Staffel jetzt beschäftigt sich im Grunde, hat drei grobe Überthemen. Einmal das Berufungsverfahren von dem Cousin Brandon Dassey, der so ein bisschen geistig zurückgeblieben ist und bei falsches Geständnis abgegeben hat und der jetzt zwei neue Anwälte hat, die versuchen in Berufung zu gehen und ihn freizumachen. Das ist so das eine Thema. Das zweite größere Thema ist, dass Stephen Avery eine neue Anwältin hat, Kathleen Zellner heißt die, die neue Beweisführungen versucht, um dann Stephen Avery freizukriegen oder auch in Berufung zu gehen. Und das dritte ist einfach so ein bisschen Emokram. Die Familien, die Menschen, die hinter diesen Leuten stehen, werden auch gezeigt. Richtig? Ganz grob in a nutshell geht's darum.
Ja.
Shoot!
Ich glaube, eins muss man noch erzählen aus der ersten Staffel für Leute, die es nicht gesehen haben. Das krasse, der krasse Ausgangspunkt von dem Ganzen ist, dass Stephen Avery schon mal 18 Jahre im Gefängnis saß für einen Mord,
den er definitiv nicht begangen hat.
Bewiesenermaßen. Dass er für diesen neuen Mord verhaftet wurde, kam zufällig zum Zeitpunkt, als er gerade einen riesen Zivilprozess gegen die Polizei, die ihn damals ins Gefängnis gebracht hat, angestrengt hat und viele Millionen Schaden.
36 Millionen.
Womöglich sogar bekommen hätte.
Ah, genau. Das ist nämlich so ein bisschen das Indiz, dass der Polizei das vielleicht ganz recht war, dass...
Das ist zumindest...
Heik Fayessen, hast du recht.
Ne? Ist ja nicht ganz unwichtig, das Detail.
Richtig. Es ist, also fang an, ich...
Ich bin
jetzt schon voll kopfartig, Entschuldigung.
Ich hasse das. Ich hasse diese Serie. Ich bin, wie gesagt, für ein paar Tage weggefahren und hatte eigentlich gar keine... Ich hätte jetzt ja auch nicht unbedingt alle 10 Folgen gucken müssen.
Nee,
die letzte sogar fast anderthalb Stunden lang. Mhm. Ich habe das bis 3.30 Uhr morgens, an dem Morgen, wo ich dann irgendwie um 7 Uhr aufstehen musste, weil ich noch so viel arbeiten musste, weil ich dann fliegen musste, habe ich das zu Ende geguckt, weil es so unmöglich ist, das nicht zu gucken.
Ich habe eine Zwischenfrage.
Ja.
Hattest du nicht, bevor du es gesehen hast, auch das Gefühl, ich habe Bock drauf, aber wie geil kann es schon werden?
Ja, ich dachte auch, was will man denn jetzt groß erzählen? Und ich dachte auch, nach der ersten Folge, es geht in eine andere Richtung, weil die erste Folge beschäftigt sich sehr eigentlich mit sich selbst, also mit den Folgen, wie das wahrgenommen wurde, auch mit den Vorwürfen, die es gab, auch irgendwie scheinbar ernstzunehmende Vorwürfe, dass die was weggelassen haben, damit sie sehr in eine Richtung, das Pro ihrer Leute darstellen und sowas. Und ich dachte so ein bisschen, okay, es ist ganz interessant, aber es ist im Grunde, sie verhandeln jetzt auf so einer Metaebene weiter, die Folgen von sich selber. Das ist es aber gar nicht, weil ungefähr ab Folge 2 geht es weiter wie bisher. Es geht um diese rechtlichen Auseinandersetzungen. Es geht darum, dass Kathleen Zellner sehr versucht, einfach nicht nur auf eine juristische Art und Weise dagegen vorzugehen, sondern ganz viele Beweise zu sammeln. All das nochmal nachzugucken, was ist an Indizien, an Beweisstücken, das all das nochmal aufzurollen und im Grunde auch rauszufinden, wer es denn wirklich war.
Ja. Aber das finde ich einen wichtigen Punkt, weil die gar nicht so sehr neue Beweise sammelt, sondern ihre Aufgabe tatsächlich ist, alle Beweise, die schon da sind, guckt die sich, das finde ich sehr wichtig, weil es mich flasht wie Sau, nacheinander sehr, sehr detailliert mit krassen Experten an. Im Grunde nimmt die nacheinander jeden einzelnen wichtigen Beweis auseinander.
Also wenn du mich fragst, wie ich es finde, es ist wieder genauso süchtig machen wie damals. Es ist ganz großartig erzählt. Es ist ganz furchtbar. Es lässt einen allen Glauben in das amerikanische Rechtssystem und alles verlieren. Es ist ein bisschen, wenn ich ein bisschen meckern darf, es ist ein bisschen lang. Es gab dann Folge 8 oder 9, gab es irgendwann mal den Punkt, wo ich dachte, wirklich will ich jetzt nochmal eine halbe Stunde. Die nehmen sich ganz viel Zeit, was auch toll ist. Es lebt von Kathleen Zellner. Ja. Diese Frau ist, glaube ich, ein Geschenk. Nicht nur für Stephen Avery, das weiß man noch nicht, ob sie für ihn ein Geschenk ist. Wir spoilern auch nicht, wie es ausgeht.
Nein, auf keinen Fall.
Aber die ist auf jeden Fall ein Geschenk für die Doku, weil die einfach jetzt da hingeht und das alles und sich nochmal Experten sucht und du wirklich in erstaunlicher Tiefe dabei bist, wie wirklich jeder Stein nochmal umgedreht wird, jeder Blutfetzen nochmal angeguckt wird. Das ist ganz viel, ganz toll, dass sie sich die Zeit nehmen. Ehrlicherweise ist so mein, aber auch ungefähr meine einzige Kritik. Irgendwann in Folge 9 dachte ich, ja, so im Detail brauche ich es jetzt nicht.
Ich liebe das. Das ist so anders als in der ersten Staffel, die ja einfach ausschließlich empörend war, weil die machen das so verständlich. Ich finde das so, also mir sind Sachen zu lang, wie du weißt. Und das war es mir diesmal nicht einmal. Weil die immer, und das ist auch so geil gebündelt, heute Blutflecken, morgen das Auto.
Ja.
Und jedes Mal von vorne bis hinten, so dass man selber sich als Ermittler fühlt, finde ich. Man kann so geil nachvollziehen. Mit einer Logik ist das erzählt, wo man echt denkt, warum ist denn da früher niemand? Wie sind die denn damit durchgekommen?
Lass uns kurz über Kathleen Zellner reden, die fantastisch ist als Protagonistin.
Erklär kurz mal, dass die so eine Superanwältin ist.
Genau, die hat irgendwie so den Ruf, die hat wohl auch schon ganz viele Leute rausgekriegt, weil den Ruf hat so im Grunde Leute, wo alle anderen gescheitert sind, die vermutlich unschuldig sind, alle anderen Wege, sie rauszukriegen, sind gescheitert und dann kümmert sie sich darum und ist anscheinend wohl sehr erfolgreich darin, das tatsächlich zu schaffen.
Genau, krasse Unschuldigen raushol-Koryphäe.
Genau. Und die ist gar nicht nur sympathisch. Die ist auch irgendwie, und ich finde auch relativ lange weiß man das noch nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Also.
Echt?
Ich finde, an manchen Stellen ist die schon, die hat so, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die hat auch so eine merkwürdige Art zu reden, die Lippe ist so.
Ja.
Und die, man, ich finde, an manchen Stellen hat man schon das Gefühl, dass die so sehr überzeugt ist, dass sie weiß, wie es geht.
Vollkommen richtig. Die ist abgefuckt wie Sau. Aber die hat natürlich Jahrzehnte, die ist schon älter, also jetzt nicht super alt, aber ich weiß gar nicht, was die ist, in den 50ern auf jeden Fall. Man sieht auch, die hat die eine oder andere Sache machen lassen, finde ich. Jetzt
deswegen, aber warum ist das dann noch so schief mit der Lippe?
Ich weiß es jetzt auch nicht, aber die Nase sieht so aus, als hätte sie die sehr früh machen lassen und ist dann so ein bisschen eingefallen. Ich habe doch oft butscht gesehen, habe ich da auch diese Schönheits... Ja. Egal, ich habe ein Auge dafür. Und so. aber die ist natürlich eine richtig taffe Alte, bei der du ansiehst, dass die ihr Leben lang auf einem ganz hohen Level Erfolg hatte. Mhm. Und das stimmt, das merkt man in ihrer Art einfach. Aber ich denke, wenn du... Ich glaube, du kannst gar nicht anders werden. Ich meine, ihr Büro heißt auch nicht Kramer und Kramer, sondern das heißt, in 5 Meter großen goldenen Buchstaben steht da am Büro Kathleen Zellner. Was weiß ich.
Ja.
So. Die aber wahrscheinlich kann sie auch. Ich meine, die hat 800 junge Praktikanten, alle sehen aus wie Models. Die ist wahrscheinlich die, weiß ich nicht, die Donald, nee, wobei das ist kein guter Vergleich, aber die Heidi Klum oder irgendwas super Erfolgreiches unter den Anwälten.
Die Heidi Klum unter den Anwälten.
Ich weiß auch nicht, aber nee, du hast vollkommen recht. Man merkt ihr mit jeder Phase an eine Selbstüberzeugung. Vielleicht, ich finde keine Selbstüberschätzung, aber die weiß, die findet sich gut. Vermutlich zu Recht.
Und die findet andere scheiße.
Ja, also aber die auch zieht, zu Recht.
Ja, die zieht auch ganz schön her. Es ist auch interessant, wenn sie dann aus ihrer super taffe Anwältin-Welt in diese kleine Container-Welt von der Familie Avery kommt. Ja.
Das funktioniert nicht gut.
Ja, wobei die jetzt gar nicht schlimm ist. Das könnte auch irgendwie sehr viel unangenehmer sein. Aber man merkt schon, dass da wirklich sehr krasse unterschiedliche Welten aufeinander stoßen.
Bin ich komplett bei dir.
Interessant ist auch, das kommt später gar nicht mehr so vor. Die haben ja offensichtlich ungefähr 100 Briefe und E-Mails an sie geschrieben. Bitte kümmern Sie sich um unseren Fall. Das ist ganz schlimm. Hier ist uns ganz schlimmes Unrecht passiert. Das und das ist jetzt wohl jahrelang. Ja.
Erst als die Doku rauskam, weil die haben ja wohl schon Jahre vor der Doku geschrieben und sie so, ich kann leider nicht antworten, ich habe keine Zeit.
Und also an der Stelle, ich finde, das fragt man sich halt auch, wie sehr, also wie viel Prozent der Doku lebt von ihr? Ich glaube, ohne Kathleen Zellner hätte man diese zweite Staffel nicht so machen können.
Das gar nicht, aber ich glaube, das ist auch kein Geheimnis. Das ist die neue Geheimwaffe und es geht aus,
Ich versuche so meine Ambivalenz zu der Frau ein bisschen zu beschreiben, weil man auch denkt so, wie sehr nutzt sie dieses Vehikel jetzt einfach, ne?
Aber weißt du, ich finde, sie darf. Natürlich hat sie sich offiziell erst, da muss ja auch was für sie bei rausspringen. Der Typ hat ja jetzt nicht alle, also wahrscheinlich könnte er sie gar nicht bezahlen. Punkt. Sprich, natürlich kommt die erst ab dem Moment auf den Schirm, wo irgendjemand anders sie bezahlen kann oder der Ruhm und die Aufmerksamkeit so groß ist, dass sie sich rentiert. Warum sollte die pro bono machen? Oder vielleicht macht sie ab und zu pro bono, aber da jetzt nicht, weil das ist auch eine scheiß Arbeit. Die sammelt ja 1,5 Jahre erstmal nur Beweise in dieser Doku. Da hast du recht, aber das nehme ich ihr gar nicht übel. Aber man spürt es ein bisschen.
Übel nehmen ist auch zu viel gesagt. Ich finde aber, das ist auch gut für, wenn wir ehrlich sind, guckt man das natürlich ganz viel aus Unterhaltungsinteresse. Wir gucken das jetzt auch nicht nur als, weil wir denken, wir tun dem was Gutes, wenn wir uns damit beschäftigen. Und dafür funktioniert sie natürlich genau in dieser Ambivalenz super.
Und als Gegenpol gibt es ja immer noch dieses so ein bisschen luschigere Anwaltspärchen für Brandon Dassey. Das sind so eine junge, sehr überambitioniert. Also in meiner, ich finde die ein bisschen unangenehm, weil die so ein bisschen unecht wirkt. Die ist sehr überambitioniert, junge.
So positiv, Anwältin. Damit kannst du nicht umgehen. Sei ehrlich, die lacht immer.
Das ist so ein mittelalter Typ, genau, dieses Lachen macht mich irre. Und so eine junge Frau, die, glaube ich, auch diesen Fall übernommen hat, als sie ganz junge Anwältin war und die arbeiten, was ganz Tolles, für so einen Verein, der jung, unschuldige oder...
Center on Wrongful Convictions of Youth.
Also genau, junge, unschuldige Menschen im Knast. Also eigentlich eine gute Sache und das ist wieder der Gegenpol zu Kathleen Zellner, weil die es, glaube ich, auch wirklich gut meinen, dafür nicht ganz so gut sind. Oder ich kann es jetzt auch so nicht einschätzen. Ja. Aber du hast recht, immer wenn die zusammen interviewt werden, der ältere Typ sowas sagt wie, also das war unglaublich, siehst du sie im neben ihm komplett, immer, die nickt wie bescheuert, die muss Nackenschmerzen haben ohne Ende und lächelt wie bescheuert und so macht, ist so komplett drüber positiv. Das ist wirklich der Teil, da hast du vollkommen recht und kennst mich sehr gut, wo ich denke, ist ja mal gut, so viel Grund für glücklich sein gibt's jetzt auch nicht.
Aber ich finde, die komischerweise, eigentlich müsste mich das ja auch abstoßen. Ich fand dieses Positive.
Aber ich habe Angst vor dem Aber.
Ach so. Soll ich lieber da aufhören?
Ja.
Ich fand das ganz angenehm in diesem ganzen Elend.
Ja, das habe ich ja schon gesagt. Das darf da, ja.
Und ne? Aber ja, genau, das ist so, das ist die andere Seite. Ja.
Die werden übrigens fast getrennt voneinander erzählt, muss man vielleicht noch sagen. Das sind wirklich so ein bisschen verschiedene Erzählstränge, was aber überhaupt nicht schadet.
Nee, und liegt auch daran, dass es zwei ganz unterschiedliche Arten sind. Also in dem Stephen Avery-Fall geht es darum, diese ganzen Beweise, Indizien, scheinbaren Beweise zu gucken, ist wirklich vorstellbar, dass die Polizei da irgendwas gefaked hat oder so. Das heißt, es geht ganz viel um Beweise und Indizien. Und die andere Seite geht nur darum, die Verurteilung von Brandon Dassey beruht nur auf seinem Geständnis.
Auf dem Verhör. Es geht ausschließlich um dieses Verhör.
Genau. Das heißt, es geht nur um die Frage, inwieweit ist er dazu irgendwas gedrängt worden, was er gar nicht gesagt hat. Das heißt, es ist auch noch ganz anders, juristisch, inhaltlich auf einer ganz anderen Ebene, was aber schön ist als Kontrast auch.
Finde ich auch.
Ich habe immer so ein bisschen Skrupel, das so als schön und sowas, aber es ist, es ist auch Unterhaltung.
Hört man im Hintergrund meinen Hund bellen, mein Hund meckert draußen. Ich höre, Anja ist gerade aufgesprungen und beruhigt.
Ich höre nichts.
Eben dachte. Benni, mach noch mal wow. Die Hunde dürfen nicht mehr ins Studio.
Ja, weil wegen?
Wegen Markus.
Naja, wegen Penny, weil die den Teppich kaputt gemacht hat.
Nein, wegen Markus, weil der eine Allergie auf Hunde hat.
Ach, und das wollte
Markus
ich nicht so anstellen.
Auch, ja, meine
wegen
Rede.
Penny.
Nicht wegen Penny, glaube ich, wirklich nicht. Der Ansa hat gesagt, dass es ist, weil Markus Allergie auf Hunde hat und auch hier im Studio sein
muss. Das Wort Teppich.
Na, wegen den Haaren. Es ging wirklich um die Haare. Ich hole den Ansa gleich rein. Ich gehe jetzt raus und frage den Ansa.
Warte kurz. Frag ihn, ob es wegen dem Teppich ist. Oh Gott, der Hund ist ins Studio gelaufen. Ja, und Sarah, hier ist ein Hund ins Studio gelaufen.
Der Ansa hat bestätigt alles wegen Markus. Markus Kafka, thanks for nothing, Alter.
Ach, der Markus.
Ja, der ist.
Was macht der in unserem Studio?
Der ist. Ich glaube, der macht unseren Podcast, wenn wir nicht da sind.
Das hat.
Der hat auch einen Podcast. Alle haben einen Podcast. Ich will das nochmal festhalten, sonst hole ich Kathleen Sellner, die meinen Hund vertritt. Hund ist unschuldig, es geht um die Haare.
Weißt du, was mich fertig gemacht hat an dieser Staffel, viel mehr als an der ersten?
Nee.
Also zum einen ist das wirklich, es entwickelt diesen Sog und diese Sucht, wie dieses Genre das insgesamt tut. Und es ist einfach sehr, sehr gut erzählt. Die wissen wirklich, wie sie das erzählen. Mir ist irgendwann aufgefallen, wir hatten mal darüber geredet, irgendeiner von den Real-Crime-Dingern, die wir geredet haben, hat mich die Musik fertig gemacht. Mir ist bei diesem aufgefallen, es liegt auch dauernd Musik drunter, was ich eigentlich bei Doku schwierig finde. Die ist aber perfekt. Das funktioniert super, diese Geschichte. Ja. Was mich fertig gemacht hat, ist, dass ich die ganze Zeit dachte, ich habe in den letzten zwei Jahren gelegentlich was gehört über neue Entwicklungen in diesem Fall. Und ich dachte, aber wenn die jetzt freigesprochen wurden, hätte ich das mitgekriegt, wäre das so groß.
Und man traut sich aber nicht zu googeln, weil
ganz
man
genau.
will sich ja nicht spoilern.
Du kannst nichts googeln.
Das ist der Grund, warum wir verheiratet sind.
Okay.
Ich habe es mir genau das aufgeschrieben, dass es mich irre macht. Ich habe sogar angefangen, bei Netflix haben die Folgen ja auch Namen. Ich will so hart nicht gespoilert werden, dass ich die Namen mir nicht durchgelesen habe, weil da oft sowas steht wie Berufungsgericht oder so.
Aber hast du auch gedacht, dass wir vielleicht versehentlich schon gespoilert wurden, weil wir vor einem Jahr irgendeinen Nachrichtentweet gesehen haben?
Ich kann jetzt dazu nicht mehr sagen, weil im Grunde wurde man ja fast... Ich blöde Kuh habe nämlich auch vor ein paar Monaten mal gegoogelt, was gibt's Neues. So.
Okay.
Und es macht einen irre, man muss schon zugeben, es gibt so eine positive, diese Kathleen Sellner versprüht durch diese, dass sie sich so viel kümmert und so viele Sachen aufdeckt, tatsächlich so ein heimliches Gefühl der Hoffnung bei einem als Zuschauer.
Riesiges.
Und gleichzeitig denkt man immer, jetzt bloß nicht freuen, weil er schon bei der ersten Staffel alles so eindeutig zu sein schien, dass man denkt, er kann ja jetzt unmöglich verurteilt werden, dass jede gute Sache, die rausfängt, denkt man gleichzeitig, das hat noch gar nichts zu bedeuten, das hat noch lange nichts zu bedeuten, was aber dafür sorgt, dass du 10 Folgen lang eine Spannung hast, die einen wahnsinnig macht. Ich bin, um mal einmal zu sagen, wie ich es finde, nur so grundsätzlich, ich finde es so geil.
Stimmt, dazu sind wir noch gar nicht gekommen.
Nein, ich bin so geflasht. Ich finde alles geil. Ich finde nie alles geil. Ich mag diese super, wie nachvollziehbar alles ist. Das kriegen nicht oft Dokus hin, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, hier sind die Blutflecke. Stimmt, die müssten in diese Richtung. Warum? Alles, was die einem erzählen, macht Sinn. Es macht dauernd Klick im Kopf. Zusätzlich liebe ich, dass die einem etwas so kompliziertes wie das amerikanische Rechtssystem schaffen, immer wieder richtig geil zu erklären. Zum Beispiel, warum es so schwer ist, Berufung einzulegen, basiert auf diesem, das wusste ich alles nicht und ich musste es auch nicht googeln, weil die in sehr kurzer Zeit mir das sehr gut erklärt haben, basiert auf diesem Oklahoma-Bombenanschlag und der daraus folgenden Gesetzesänderung, Das ist so irre, dass man lauter Sachen lernt. Man muss und will gar nicht googeln, weil die einem das in Gänze verständlich erklären, wie Sachen funktionieren. Dieses ganze, diese komplizierte Beweiswiederaufnahme ist super verständlich. Es ist filmisch wahnsinnig schön. Es gab zwei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens mussten die bei diesem Berufungsverfahren von Brandon Dassey gehen die Anwälte ja dauernd vor Gericht. Da darf aber nicht gefilmt werden, also vor verschiedenen Berufungsgerichte. Was zur Folge hat, dass die, ich nehme an, sie haben es extra für die Doku gemacht. Ja, vielleicht auch nicht, denn es gibt ja immer so Gerichtszeichner.
Ja, aber ich denke, das war auch für die Doku
gemacht. Weil das so schön ist, ne?
Ja.
Die bebildern dann mit den Originaltonaufnahmen dieser Richter, bebildern das aber mit einer sehr schönen, sehr schlichten Gerichtszeichnung. Und am Anfang, da habe ich soweit nicht gedacht, aber die schneiden auch hin und her zwischen das Bild vom Anwalt und das Bild vom Richter, sodass es kurz wie so ein Ausflug in so eine Comic-Erzählung ist. Man hat gar nicht das Gefühl, hier durfte nicht gefilmt werden, wir zeigen jetzt ein Bild, sondern es ist auf einmal ein ganz neues filmisches Stilmittel, was wahnsinnige Ruhe reinbringt, was irre schön anzusehen ist.
Das ist, also finde ich auch, ging mir genauso. Ich war auch, also es ist erstaunlich, dass das funktioniert, weil ansonsten das ja auch, diese ganze Doku funktioniert, weil es so viel Bildmaterial gibt. Du eigentlich alles irgendwie auch im Bild siehst. Außerdem Mord jetzt vielleicht selber. Aber dass das trotzdem funktioniert und auch, wie du sagst, dass die jetzt das nicht übertrieben haben, weil man hätte das ja, wer weiß, wie animieren, nachspielen, was auch immer machen. Es ist genau perfekt so zurückgenommen.
Stehende Bilder, also genau, keine animierten Bilder. Ja. Und trotzdem ist es so, dass man das schön findet. Nicht nur als, ach schade, es wäre schon schön, wenn ich die Richterin, die zeigen auch nochmal Fotos von den Richtern. Ja. Aber alter Falter, das ist angenehm. Es passt einem auch so gut in Kram irgendwie. Und es ist auch nicht zu lang, es stört überhaupt nicht.
Ja.
Und die andere Sache, die ich beeindruckend fand, das habe ich erst nach der Hälfte der Staffel gemerkt, dass die Übergänge zwischen, hier ist Catherine Zellner mit ihrem Blood-Spatter-Experten und auf einmal bist du dem Erzählstrang der Familie, wie es der Mutter gesundheitlich geht. Und ich merke nie die Übergänge. Ich verpasse jedes Mal die Übergänge und das ist besonders, finde ich, weil eigentlich hat man immer so ein und jetzt zu was ganz anderem. Das schafft es von einer Sache, ohne dass man es mitkriegt. Man wird so ausgetrickst. Auf einmal bist du in der anderen Geschichte und hast nicht mitbekommen, wie das passiert ist. Und das ist schwer, glaube ich.
Ich habe sowas Ähnliches auch gedacht, dass ich denke, das ist eigentlich auch heikel, weil mir ist ein paar Mal aufgefallen, dass du gar keinen Erzähler wahrnimmst.
Genau.
Also es gibt auch keinen, aber trotzdem kriegt man ja bei anderen dieser Formate, kriegst du so mit, dass du das Gefühl hast, da ist jetzt jemand, der erzählt dir diese Geschichte. Die machen das so perfekt, das ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen widersprüchlich ist, dass du das gar nicht merkst, sondern du hast das Gefühl, das wird so vor dir aufgeblättert.
Ja.
Und ich glaube, das ist gefährlich, meine ich insofern, weil das ist so gut gemacht, dass die dir, glaube ich, wer weiß, was verkaufen können.
Das kann sein.
Deswegen finde ich das auch so wohltuend, dass die am Anfang, vor allem in der ersten Folge, später auch nochmal, vor allem in der ersten Folge einmal ganz klar machen, das hier ist übrigens uns vorgeworfen worden. Ja. Das war schon massive Kritik. Und du denkst auch, am Ende der ersten Folge, finde ich, bleibt das auch noch so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, wie die Folgen waren. Aber es ist am Anfang, dass man so denkt, ja, okay, und warum habt ihr die Geschichte auch nicht erzählt?
Das dreht sich später. Ich wollte vorhin noch sagen, dass ich das toll finde, dass sie das gemacht haben.
So das dreht sich später in einer interessanten Weise um. Aber ich habe ein ganz großes Vertrauen.
Damit brechen sie, weil man denkt eben nicht, natürlich, ja gut, ihr habt augenscheinlich auch ein paar Leute nicht zu Wort kommen lassen oder ein paar Sachen nicht benannt und am Ende nicht nur von der ersten Folge, sondern Teil des Abspanns ist als erstes ein gesamtes bildschirmfüllendes Bild von Leuten, die angefragt haben, mit denen die reden wollten, die nicht mit ihnen reden wollen.
Es kann sogar auch sein, dass das auch einen juristischen Grund hat.
Aber egal, es ist ein Emotion, man hat das Gefühl, ey, die wollten. Und das finde ich nämlich auch gut, dass es erstens am Anfang eine Zusammenfassung gibt, weil es ist ja schon 4 Jahre her. Ein Teil von mir war so, wow, warte mal, wer hat nochmal was gemacht? Das wird schön zusammengefasst und genau, es ist selbstkritisch und danach können sie sich das, finde ich, auch leisten, wieder so ein bisschen, wie heißt das, demagogisch, vielleicht ist es das, ein bisschen manipulativ zu sein, man weiß es ja noch nicht mal.
Das ist natürlich der Punkt, dass man das nicht weiß. Also natürlich stehen die irgendwie auf Seiten von Stephen Avery und Brandon Dassey. Und man weiß natürlich nicht, in welchem, und wir als Zuschauer tun das auch. Und die Chance haben wir natürlich nicht, selber rauszukriegen, tun wir das, weil die so geil manipulativ waren oder weil wirklich, wenn du alles weißt über diesen Fall, alles dafür spricht, dass die beiden unschuldig sind. Ich finde, das verändert sich im Lauf der Staffel. Die Skepsis, finde ich, verschwindet.
Eigene Skepsis, ob
den Verurteilten gegenüber die Skepsis, aber auch die Skepsis den Filmemachern gegenüber. Also ich bin dann
weil sie es so geil darlegen. Die bringen dir, ich meine, wir sind alle keine Experten.
Und weil sie vielleicht weil es auch so ist.
Vielleicht haben sie auch fucking recht, aber es klingt ja da. Also das ist eben das Tolle, dass man ist so dabei bei dieser Beweisführung. Man hat gar nicht das Gefühl, ja, aber warte mal, was wäre denn wenn? Weil die einfach jede einzelne Frage beantworten. Und du kennst mich ja, ich bin ja so ein bisschen Sonderermittler. Warte mal, da ist doch ein Fehler und so. Mhm. Und es gab dreimal einen Moment, wo ich noch vor den Experten sagte, aber wartet mal. Zum Beispiel, es gibt doch, das kann man glaube ich verraten, es geht ja auch nochmal darum, wurde Theresa Halbach, heißt sie so, tatsächlich in der Grube von Stephen Avery verbrannt. Das wird ja angenommen und sie beweist auf so verschiedenen Ebenen, dass das unwahrscheinlich ist. Und es kam das, vielleicht kann ich das spoilern, es gab so einen Moment, wo ich denke, ja, Knochen hin und her. Aber wenn da erstens verbrennt ein Mensch ja super schwer, das habe ich schon von alleine gedacht, dass der glaube ich nicht so leicht.
Was hast du schon für Menschen verbrannt?
Naja,
eben. Okay. Ach nee, das lassen wir jetzt.
Erstens das, zack, sagt der Experte, ist aber auch nicht so leicht, Menschen zu verbrennen. Und mein zweiter Gedanke war, und würden die nicht einen riesigen Fettfleck hinterlassen? Und zack, sagt der Experte, und außerdem würden sie einen riesigen Fettfleck hinterlassen. Und da war ich so stolz auf mich, weil ich dachte, ich bin auch ein bisschen Kathleen Sellner. Bei den Blutflecken habe ich auch, es gab noch zwei andere Momente, wo ich dachte, aber warten Sie einen Moment. Und das so, um darauf zurückzukommen, verschwindet tatsächlich die Skepsis, weil die das so detailliert jeden einzelnen Fizzle dir beweisen, dass man denkt, ja gut, dann muss das ja stimmen.
Ja, sehe ich alles genauso. Was mir noch aufgefallen ist, ich hatte das Gefühl, dass die vor allem in der ersten Folge sich ganz viel Mühe gegeben haben, nochmal über Theresa Halbach und ihre Familie was zu erzählen.
Ja.
Weil die Geschichte hat natürlich eine Schieflage. Nicht nur, weil sie klar auf Seiten von den Verurteilten stehen, sondern weil die alle nicht mit ihnen sprechen, was man vielleicht auch verstehen kann. Also fast alle von der Familienseite sprechen nicht mit ihnen. Und man hört es auch am Anfang, weil sie das ja so thematisieren, wie die Reaktion auch darauf war. Und ich glaube, die haben gemerkt, das ist zu schief, wenn wir hier nur die als Opfer darstellen, die da vermutlich unschuldig im Gefängnis sitzen, sondern wir müssen uns die Zeit nehmen, so schwer es ist, weil wir haben nicht die Mutter, die uns dann in die Kamera weint oder den Bruder oder sowas. Und es gab so, die haben sich ein paar Minuten genommen, nochmal zu zeigen, dass das Leben von dieser Frau, die da ermordet wurde, von wem auch immer. Das fand ich gut. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie auch dachten, das müssen wir tun, weil das sind wir der auch schuldig.
Aber die werden schon aus ihrer ersten Staffel ordentlich was gelernt haben, was man noch besser machen kann. Und weißt du, ein Teil von mir denkt, selbst wenn die uns ein bisschen manipulieren, ich als Zuschauer, also augenscheinlich hat ja niemand richtig Einfluss auf dieses schlimme, schlimme Rechtssystem, auch echte Anwälte nicht, dann werde ich ja wohl auch, also so what, es ist so unfassbar gutes Fernsehen, dass es das wert ist, finde ich. Ich bin richtig kaputt befriedigt davon.
Können wir einmal ganz kurz noch über die Frau reden, ich hab ihren Namen nicht aufgeschrieben, die zwischendurch so ein Verhältnis anfängt mit Stephen Avery und die dann auch da ins Gefängnis begleiten und die tatsächlich in die Kamera selber sagt, ich wusste, wenn es noch eine Staffel von Making a Murderer gibt, werde ich als seine Freundin dabei sein.
Ja, das ist ganz schön.
Und du sitzt die ganze Zeit da und denkst so, ist das eine gute Idee?
Das ist alles fies. Weißt du, was ich auch noch geil fand? Dieser schlimme Ken Kratz, der ehemalige Staatsanwalt.
Genau.
Der ja so hochgradig widerlich ist, weil der diese ganz er ist widerlich und dann hat er diese schlimme, super weiche Fistelstimme, die macht, dass ich nie wieder Sex haben will mit irgendjemand. Das macht alles in mir kaputt.
Was? Die macht deinen ganzen Sex kaputt?
Nicht meinen ganzen Sex
kaputt. Sex mit Ken Kratz?
Ja, nicht nur den möchte ich nicht mehr haben, sondern ist der, also, und der kriegt auch so eine geil große Rolle, weil der augenscheinlich auch also verrückt sein muss, weil der ist in diesem Fall nicht mehr drin, fängt aber dann an, ein Buch zu schreiben.
Das ist nicht verrückt, das ist doch kein Wunder.
Der Typ ist sick ohne Ende, der gibt doch dauernd Pressekonferenzen, obwohl der gar keinen Job mehr hat. Das ist als wenn Anja, du hast einen Job, Anja, aber wenn Anja rausgehen würde und eine Pressekonferenz über Stephen Avery geben würde, würdest du es machen, Anja? Du hättest auch genug Wissen nach zwei Staffeln, alles klar.
Ich bin gar nicht sicher, ob das so ein guter Vergleich ist.
Vielleicht ist es kein guter Vergleich, aber Fakt ist, der steht dauernd irgendwo rum und erzählt Sachen, von denen er gar keine Ahnung mehr hat.
Aber das ist doch klar, das ist doch so ein bisschen sein Lebenswerk. Er hat alles dafür gegeben, um diesen Typen in den Knast zu bringen.
Ja.
Und lassen wir mal offen, wie viel er davon bewusst gelogen hat oder auf Lügen reingefallen ist oder ob er vielleicht sogar recht hatte. Nein, aber du hast völlig recht. Es ist sehr, sehr geil, den zu sehen.
Ich wollte nur gucken, ob ich irgendwas, aber ich habe nichts
mehr. Auch über die vielen, vielen Jahre, die wechselnden Schnauze mit Schnauzer, ohne Schnauzer.
Der wird nicht besser. Ne? Der hat einiges versucht, aber das Schlimmste ist die Stimme.
Die Stimme ist das Schlimmste, ist gar keine Frage.
Die ist leise und die aber spricht doch.
Noch.
Ist die nicht viel höher, die ist hoch und die ist so weich. Die ist wie so, die klingt so, wie sich mein Po anfühlt. Das ist nicht schön zugegebenermaßen, aber die Stimme von Ken Kratz ist wie weiches Bindegewebe. Schwammiges, weiches Bindegewebe. Und ja, so fühlt sich mein Po an. Ich bin fast 40. Selbst Anja guckt angewidert. Entschuldigung. Ja, ist ja gut.
In mir irgendwas kaputt.
Wir haben 35 Minuten schon über das. Aber wir müssen festhalten, es hat mich so befriedigt. Und ich dachte am Anfang wirklich, ja, was soll da jetzt noch passieren? Ich werde Bock haben, das zu gucken und die werden es auch gut machen. Aber was kann schon passieren? Und ich glaube, jede Minute davon. Also es ist schon wieder ein Highlight des Jahres für mich. Das ist wirklich erstaunlich. Wir haben uns gegenseitig auch immer nur SMS geschrieben in den Stand. Also dieses Making a Murderer, weil wir ja immer nicht reden dürfen miteinander. Aber wir haben uns das mehrfach geschrieben, glaube ich.
Ja, und wirklich bis 3:30 Uhr morgens das dann zueinander gucken. Das ist, das ist um 3:30 Uhr morgens ist das ganz schön, aber am nächsten Morgen um 7:30 Uhr
ist es nicht schön. Nein, na gut, aber ich stehe auch nicht 7:30 auf. Ich möchte noch sagen, dass das auch unser Romantikanfang war, ist mir eingefallen. Weil damals, vor 4 Jahren, das war Weihnachten 2014, als die erste Staffel lief, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm und wir waren noch nicht befreundet, haben uns nur auf Twitter gefolgt. Und ich weiß, dass du noch geschrieben hast, alter Falter, ich muss jetzt mal schnell 9 folgen oder so. Oder ich fange mal an und ich fürchte, ich kann nicht mehr aufhören. Dann dachte ich, na gut, wenn er das jetzt so krass findet, dann gucke ich auch mal.
So bist du auf mich.
Ja, und dann habe ich Weihnachten bei meinem Vater auf dem Land in 2 Tagen das durchgeguckt mit Kopfhörer. Ich weiß noch, wir saßen in der großen Küche, alle haben was anderes gemacht. Ich hatte Kopfhörer auf und alle 10 Minuten habe ich komplett entsetzt und empört gestöhnt und gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein. Das
Weihnachten ist Familie.
Mit uns beiden.
Wenn Sarah mit Kopfhörer im Kreis ihrer
Küche
Lieben
sitzt, dann ist Weihnachten. Ja, so, also sehr sehenswert.
Ja, unbedingt gucken.
Und nicht googeln währenddessen.
Und wer noch nicht die erste Staffel geguckt hat, erste Staffel gucken.
Aber keine Sorge, das ist in 2 Tagen durch.
Rund um die Uhr, aber dann ja.
Egal, wie viel Zeit ihr habt. Naja, egal. Die Leute werden anfangen zu kündigen oder so. Wer einfängt, wird nicht eine Woche brauchen.
Das habe ich mir vorgenommen, wenn es eine 3. Staffel gibt. Ich nehme mir Urlaub. Das habe ich dir auch geschrieben.
Das ist auch schlau.
Ja.
Vielleicht machen wir das dann zusammen. Dann können wir währenddessen, wobei dann quatscht man immer so viel.
Nee.
Ja, ist ja gut. So.
So.
Die zweite Sache, die wir geguckt haben, war, um ein bisschen Entspannung zu schaffen, war einer gegen alle gegen, wer gegen wen?
Alle gegen einen.
Auf ProSieben.
Ja.
Die neue Show von Elton. Du bist dran mit erklären, was es ist, aber das geht ja auch schnell.
Es ist eine viele Stunden lange Gameshow am Samstagabend. Elton moderiert. Einen Kandidat gibt es, der spielt um Geld und er spielt gegen Deutschland. Deutschland, also die Zuschauer können sich so eine App runterladen und können spielen quasi gegen ihn, versuchen Dinge besser zu schätzen.
Es ist im Grunde, genau, geht es um Schätzen.
Es ist eine Schätzsendung, es gibt irgendwie 13 Runden und immer gibt es irgendein Experiment oder eine Frage, zum Beispiel, wie viele Haare sind auf der Brust von dem Co-Moderator, wie viele Hunde schaffen es nicht irgendwie 30 Sekunden lang auf Kommando nicht, das Fressen zu fressen, was vorhin steht. Ganz unterschiedliche, große Experimente,
auch recht
kleine
echt,
Sachen.
Genau, actionlastig ist denen, glaube ich, wichtig, wie viel kann der,
Und die genaue Mechanik zu erklären ist eigentlich egal, es geht dann halt in 13 Folgen darum, immer, dass der Kandidat im Studio ist. Es ist ein Kandidat pro Sendung, besser schätzt als Deutschland. Elton moderiert, es gibt einen Co-Moderator, der halt diese ganzen Experimente macht, namens Bastian Bielendorfer.
Ich möchte, dass du dazu schon mein Gesicht anguckst.
Und die Zuschauer können das jetzt nicht sehen, soll ich mal versuchen, das zu beschreiben?
Ja.
Es gibt ja viele Emoji-Gesichter, die so unterschiedlich enttäuscht, traurig, erschöpft.
Stimmt, das ist das Emoji, was du am wenigsten leiden kannst, weil es dir so emotionalen Druck macht.
Hier in Form noch, in so einer animierten Form von Kopfschütteln.
Das erschöpfte, traurige, ich gebe auf. Ich habe dafür nicht mehr die Kraft.
Soll ich noch kurz, bevor du sagst, dass wir das sagen, warum wir das geguckt haben?
Ja, und sag auch noch, dass da auch noch 2 anstrengende Promis sind. Wobei, das ist eine Wertung.
Es gibt noch ein paar Joker, die die Kandidatin nehmen kann. Eins ist der Familienjoker, es ist ein paar Freunde, Familie, die kann sie dann fragen, wie die das schätzen. Es gibt 2 Promis, die da rumsitzen und die sie einmal fragen darf und die ansonsten Kommentare abgeben und
genau.
Ja. Und nee, ich erzähle jetzt noch nicht, warum wir es geguckt haben, weil da so ein bisschen meine Wertung drin ist. Erzähl du mal, wie du es fandst.
Wir haben es geguckt, weil du es gesehen hast und empfohlen hast, dass
ich wollte es doch jetzt
gucken.
Nicht sagen.
Nein, nur empfohlen, dass man es gucken kann. Ja. Ich habe noch nicht verraten, wie du es fandest. Nein, sag mal. Ich kann es ja kurz machen. Nein, ich habe es noch nicht verraten. Wie fange ich an? Ich finde das als Sendung. Ich fange mal mit den guten Sachen an.
Na, das war schneller durch.
Ja. Ich finde es als Sendung okay. Warum nicht? Und ich finde das mit der App ganz geil. Ich habe das jetzt ja online nachgeguckt. Aber ich bin so einer von denen, die denken, da ist eine App, da mache ich mit. Hätte ich das live gesehen, hätte ich Bock gehabt, mir die App runterzuladen und mitzuraten. Das finde ich nicht schlecht. Ich glaube, da haben die Leute auch Bock drauf. Plus, den Besserwisser in mir, Stichwort, da muss doch ein Fettfleck entstehen, triggert das total.
Ja.
Und deswegen bin ich auch jemand, der immer miträt und auch oft, wenn ich richtig liege, aufstehe und mir selber auf die Schulter klatsche und super unangenehm bin. Und wenn ich falsch bin, suche ich den Fehler bei anderen.
Richtig.
Den Klassiker.
Ja, so,
kennst
ja.
mich, so
ja.
kennst du mich, genau.
Ich wollte es nicht so deutlich sagen.
Naja,
so,
schon,
so kenne ich dich.
Der schon. Teil wird sehr befriedigt.
Mhm.
Ich finde, die Kandidatin, so eine schwangere Frau, verwirrend angenehm.
Ach nee, da reden wir gleich nochmal drüber.
Reden wir gleich drüber. Ich finde den Eltern verwirrend, wobei nicht verwirrend, ich finde den angenehm. Ich fürchte, ich finde ihn deswegen aus den gleichen Gründen angenehm, wie die Gründe, dass er seinen Job nicht so gut macht. Denn der ist so ein ganz bisschen zurückgenommen. Der ist eben kein Stefan Raab und kein Hensler. Das macht den toll. Der steht da, der ist sichtbar älter geworden, finde ich.
Ja, der hat eine neue Brille, die ihn sehr erwachsen, also im Vergleich erwachsen.
Ja, und graue Haare und aber hat diese angenehme Schluffigkeit, die der hat. Der ist nicht so drüber, der ist manchmal so ein bisschen
drunter
verpeilt, geht auch unter den, darüber können wir gleich sprechen, sehr unangenehmen Promis. Also im Grunde ist der eigentlich kein Guter, der hat das Ding nicht komplett in der Hand.
Mhm.
Das finde ich aber ganz angenehm. Deswegen finde ich den da süß. Es gibt so ein paar technische Fehler, die passieren, wo ich mich frage, wie kann sowas passieren? Zum Beispiel gibt es einen Moment, wo Deutschland und die Kandidatin exakt die gleiche Zahl schätzen. Und dafür ist die App nicht ausgelegt, wo man so denkt, wieso denkt denn darüber keiner nach? Weil das bedeutet nämlich, dass in der App steht dann, irgendjemand hat gewonnen, dabei ist es gar nicht so, das muss der Elton dann mit Worten, die er nicht so richtig findet.
Ich finde es schön, dass du das erzählst, weil es ist normalerweise so ein Punkt, den ich erzähle, wo ich denke, bin ich da zu streng.
Aber
kann man sich das einmal kurz vorher überlegen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass einfach auch beide das gleiche schätzen?
Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit nicht groß ist, es ist nur eine von nur drei Möglichkeiten, nämlich einer gewinnt, der andere gewinnt oder beide gewinnen.
Ach, das lassen wir weg, das wird schon nicht passieren.
Also weird, ne?
Dann müssten wir jetzt nochmal 100 Euro dem Programmierer geben.
Ja, das ist echt merkwürdig. Zumal der Clou ja auch wirklich ist, wir haben eine eigene App und alle spielen gleichzeitig mit, dann sollte die doch funktionieren, sollte man meinen.
Hast du das gesehen, im Moment, wo Elton zeigen wollte, wie das dann aussieht auf der App.
Ja, das war auch so süß. Aber das
leider schon den Knopf gedrückt hatte, sodass man
ganz
nicht mehr sah, wie es aussah.
Ganz am Anfang musste Elton die App erklären und hat in der Hose schon raus versehen. Aber das mag ich an dem gerne, dass der dann selber so kichert und sagt, oh Gott, wie geht denn das jetzt wieder zurück? Naja, stellen Sie sich einfach vor. Das ist der Teil, der charmant ist. Gleich, und dann gibt es noch so einen Moment, wo Elton Leute im Publikum zählen muss. Und der kriegt es nicht hin, weil die Leute, das verstehe ich auch, manchmal sind da so Sitzriesen bei oder kleine Leute, die stehen. Der kriegt es nicht hin und der muss ja die genaue Zahl zählen. Und ein Teil von mir denkt, warum zählt jetzt nicht gleichzeitig jemand in der Regie? Warum ist da nicht ein Praktikant oder drei Praktikanten, die zählen und ihm das aufs Ohr sagen? Stattdessen siehst du 10 Minuten lang zu, gefühlte 10 Minuten, wie Elton sich nicht entscheiden kann, ob das 25 oder 38 Leute sind. Das ist ein Fehler und der dritte Fehler ist, es ist so ein bisschen durcheinander manchmal. Ich weiß nicht, ob wegen Elton oder nicht. Es sind manchmal Spiele, die schon auch manchmal ein bisschen komplizierter sind, nicht so gut erklärt, dass man immer so denkt, hä? Und ich nehme an, dass ich eigentlich halbwegs schlau genug bin, um das zu kapieren. Ich weiß nicht, ob Elton schuld ist, weil er es nicht gut erklärt oder ob wer immer die Karten schreibt, das bündiger hätte erklären müssen. Daran hapert es ein bisschen. Aber das ist das, was Elton, finde ich, toll macht. Dass der schluffig, dass man den irgendwie lieb hat, weil der eben nicht so dicke Eier hat und nicht so perfekt ist.
Wenn ich irgendwas mir nicht vorgestellt hatte jetzt für diesen heutigen Podcast, dann dass du minutenlange Eloge auf Elton in seiner unperfekten, aber sehr angenehmen Schluffigkeit
hältst. Warte, bis du zu meiner Hausaufgabe kommst. Das wird überhaupt das Schlimmste. Ja, also das mag ich gern, dass der eben nicht diese Rampensau ist. Aber er geht rein nach Definition eines Abendshow-Moderators, macht er den Job nicht so gut, aber in meiner Welt finde ich das gut.
Okay.
Das sind die Sachen, die ich mag.
Ja.
Und achso, lass uns dann, wo wir dabei sind, über die Kandidatin reden. Und sag mir, was du magst und sag mir, warum du die Kandidatin so scheiße findest.
Ich muss jetzt doch einmal erzählen, wie wir dazu gekommen sind. Ich habe die erste Sendung, die war vorletzten Samstag. Und die lief so nebenbei und ich habe irgendwas im Internet, keine Ahnung, irgendwas gemacht. Und das lief halt so auf dem Bildschirm. Normalerweise entweder nervt mich das, ich schalte irgendwann um oder ich ignoriere das komplett. Und ich habe gemerkt, dass ich angefangen habe, das richtig zu gucken. Und jetzt nicht von Anfang bis zum Ende, aber bestimmt so anderthalb Stunden. Und wirklich dachte so, das ist ja interessant. Und ach so, ja, los. Und ich habe mich dafür, und das passiert mir selten inzwischen. Früher ist mir das häufiger passiert, dass ich vom deutschen Fernsehen sitze und denke, ach guck mal, das ist ja mal was Neues, das funktioniert ja ganz gut. Deswegen habe ich das vorgeschlagen. Ich finde die zweite Sendung so viel schlechter als die erste.
Wir waren ja auch nicht sicher. Ich war auch nicht sicher, soll ich die erste oder die zweite gucken? Du hast dann gesagt...
Ich habe gesagt, lass uns über die aktuelle reden. Die habe ich mir dann auch nochmal angeguckt. Die ist so viel schlechter. Und wir können
gleich noch... Nö, jetzt will ich schon wissen, warum.
Vor allem wegen der prominenten Kandidaten. Dazu musst du die Vorgeschichte wissen. In der ersten Sendung waren als Kandidaten, als Promi, Luke Mockridge und Janine Michaelsen.
Na gut, aber die sind ja auch beide scheiße.
Ja, die waren aber die totalen Statisten. Die hatten in der ersten Sendung nur die Aufgabe, einmal als Joker gezogen zu werden und halt ins Gespräch zu kommen, wenn Elton mal dran dachte zu sagen, was meint ihr denn? Ansonsten sah man die aber wirklich über 3 Stunden, wie sie sich langweilten in ihren Sesseln und das auch gelegentlich thematisierten. So, naja, ach, wir können ja im Grunde auch nach Hause gehen oder sowas.
Oh nein, aus diesem Fehler.
Aus diesem Fehler hat jemand die Konsequenz gezogen bei ProSieben und hat gesagt, wir müssen die richtig einbeziehen. Wir haben diese Prominenten, die in Wahrheit für das Spiel komplett egal sind, aber wir müssen die ganze Zeit was mit denen machen. Erster Fehler. Zweiter Fehler, dass die Prominenten in dieser Sendung Ruth Moschner, Ruth, habe ich nicht letztes Mal auch schon Ruth genannt?
Ruth.
Wir hatten schon mal über die geredet. Die Ruth Moschner und
und den hasse ich.
Faisal Kawusi.
Was ist der? Comedian oder Koch? Ja. Ich dachte, dass er vielleicht auch Koch wäre.
Nee, Komiker.
Alter Falter.
Was für Nervensägen. Und ich glaube aber auch in dieser Mischung, wahrscheinlich hat man allen Beteiligten gesagt, bringt euch selber ein, sorgt dafür, dass die eingebracht werden.
Hast du nicht mitbekommen, es gab einen Moment, wo man das gehört hat. Es gab auch technische Probleme. Genau, Elton,
wo die zu den Hunden hingehen sollen.
Es wird Elton gefilmt und du hörst im Hintergrund irgendeine Regieanweisung. Geht da ruhig mal hin, fasst mal ruhig Sachen an. Und ich dachte so, nein, bitte bleibt da sitzen, denn die sind beide... Oh, wie gut, dass du das sagst. Da wird genau jemand gesagt haben, die Leute, ihr müsst mal mehr mitmachen. Und das ist nur zum Nachteil.
Weil es war, man merkte, das, wie es in der ersten Runde funktioniert. Es war Quatsch. Okay. Da war wirklich die Konsequenz, dann können wir es lassen. Ich möchte, keine Ahnung, was, ob die das selber auch gesagt haben, die Prominenten, oder ob die dachten, naja, aber
ich will auch nicht mehr Ruth Moschner sehen. Die ist, glaube ich, nicht mehr nette,
ist aber so laut. Und das Schlimme ist, dass es dadurch auch so eine Dynamik bekam. Es gab irgendwann, kam in einem Experiment Glocken vor. Die 7 Millionen Glockenwitzen, die Glockenläuten.
Da habe ich nicht mehr hingeguckt.
Vorher, aber du hast noch die Gurken gesehen. Die Gurken sind ganz am Anfang.
Naja, Gurken. Lass uns.
Sag mal. Gurken?
Hast du auch noch Melonen gesehen? Mhm. Lass uns kurz über der schlimme Auslöser ist gar nicht Ruth Moschner, sondern der schlimme Dicke. Lass uns den gleich noch aufheben, den ganzen Hass. Lass mal bei Ruth Moschner bleiben, weil...
Aber die hat doch schon die ganze Zeit die Gurkenwitze gemacht. Nee,
die hat oft mitgemacht und die macht die nicht so schlimm.
Mm-mm. Ich fand Ruth Moschner schlimm.
Ich finde Ruth Moschner super schlimm, aber
in der Konstellation.
Ich finde den anderen schlimmer. Aber Ruth Moschner hat man auch schon so oft gesehen und die wird halt immer für so Füllkacke benutzt, weil die aber das eigentlich auch ganz gut macht. Und ich glaube, die macht auch, was man ihr sagt. Wenn man ihr sagen würde... redet, wenn ihr dran seid, würde sie es machen. Aber die hat jetzt natürlich auch den Wunsch von ProSieben, stört so oft es geht, sehr wohl diesem Wunsch entsprochen. Und ich habe die einfach, mein Hauptproblem mit Ruth Moschner ist, dass ich die zu oft gesehen habe. Dieses niedliche, ich habe so ein 60er-Jahre-Kleidchen und eine verrückte Frisur und ich habe diese super laute, natürliche Lache, die tatsächlich ganz hübsch und natürlich ist. Aber ich habe das alles zu oft gesehen.
Ja.
Ich brauche weniger Ruth Moschner im deutschen Fernsehen.
Ich habe eine Frage, das ist vielleicht blöd, die zu stellen, weil das auch so eine optische Frage ist. Was Ruth perfekt kann, Ruth Moschner, ist sich so, wenn sie so sehr gelacht hat, sich mit so einer Geste die Tränen aus den Augenwinkeln zu machen, ich nehme an, die Wimpern beschützt, weil du kannst sie nicht so rauswischen als Frau, sondern...
Nein, man muss einen Finger da drunter halten und die Wimpern auf dem Zeigefinger abstreichen.
Ja, aber ich sehe, du kannst es. Das ist so eine...
Weißt du warum? Das Problem ist, dass die Wimpern durch Tränen, wenn man noch nicht so viel weint, sondern nur so ein bisschen vom Lachen, werden erstmal nur die Wimpern nass. Und wenn die nass sind, wird die Mascara flüssig und wenn du dann die Augen zuklappst, hast du unter dem Auge so Striche, weil das wie so ein Pinsel abfärbt.
Ja, ja.
Und das musst du loswerden, indem du das Auge sehr weit aufreißt, aber auch nicht zu weit, denn sonst werden die Wimpern die obere Augenhaut. Ja, ja. Und dann muss man da die Wimpern abstreicheln. Und hat man dann direkt auf dem Finger, das habe ich
jetzt gar nicht aufgefallen. Lernen das alle Frauen oder Fernsehfrauen?
Das lernen wir in der School of Life.
Okay, siehst du, sowas wusste ich nicht.
Super schwer zu weinen geschminkt.
Und das Ergebnis ist einerseits natürlich auch völlig egal, aber andererseits ist diese Geste, finde ich, auch so eine perfekte, affektierte, aber gleichzeitig, ich habe wirklich Tränen gelacht, Geste. Die Ruth Moschner perfekt für mich symbolisiert. Einfach also, diese Geste.
Mir geht dieses fröhlich gut gelaunte, was sie... das neidlos, sie macht das gut.
Ja, viel zu lange darüber. Also nicht über die Sendung, über Ruth Moschner.
Ja, dann lass uns zu dem schlimmen Typen kommen. Ich wollte nur nochmal auf den Punkt, weil die, eigentlich kann man die, finde ich, nicht so richtig doof finden, weil die kaum Angriffsfläche bietet, weil die wirklich ganz natürlich fröhlich wirkt.
Aber die ist so laut, natürlich kann man die doof finden. Ab dem siebten Gurkenwitz kann man die
schwer.
Doch...
Okay. Weil ich finde, dass sie eigentlich wirklich nicht schlecht ist, weshalb sie auch so oft benutzt wird. Aber es ist Zeit. Die war zu oft da. Die braucht eine Pause. Ich will die nicht mehr sehen.
Okay.
Punkt.
Wusste sie das?
Nee, deswegen, das ist eben der Fehler. Unser Service. Mein Fehler.
Ja.
Mein Fehler und unser Service. Ja. Ich finde aber diesen Komiker Pfizer so viel schlimmer, weil der richtig, Stichwort deinen Text, den du geschrieben hast, der leistet sich ein paar Mal Sachen, wo ich wirklich denke, wow, das geht zu weit. Es gibt so einen Moment, wo viele Hunde da sind. Da ist ein sehr großer Hund dabei. Und während alle die üblichen Witze sagen, wie, da kann man ja drauf reiten. Wenn der kackt, dann braucht er keinen Kotbeutel, sondern eine Ikea-Tüte, hätte ich witziger gefunden. Stattdessen sagt der Typ Aldi-Beutel. Hm. Vielleicht sollte ich auch den Leuten die Witze schreiben. Und was sagt der dicke Komiker? Der könnte dich ja vergewaltigen. Und man so denkt, wow.
Oh, den habe ich gar nicht gehört.
Ja, finde ich viel zu krass. Und es gibt noch einen Moment, wo es um Gummi geht. Mit oder ohne Gummi. Was sagt der? Ich mache prinzipiell ohne Gummi. Ist nicht witzig. Finde ich wirklich an der Grenze zu witzig. Das ist, wir reden hier von todbringenden Geschlechtskrankheiten. Und das klingt auch nach, egal was die Frau will, ich mache ohne Gummi. Beides geht nicht so richtig klar.
Den Punkt fand ich auch heikel, insbesondere weil du in diesem Showsetting auch keine Möglichkeit hast, damit umzugehen. Normalerweise würdest du halt sowas sagen wie, nee, also du könntest ja wenn Elton so ein bisschen anders wäre, hätte Elton ja auch sagen können, Moment mal, jetzt mal kurz ernsthaft gesagt, natürlich mit Gummi. Aber diese ganze Kindergeburtstagsstimmung wäre auch sofort...
Nee, das ist ein Fehler von Elton. Wollte ich vorhin noch nicht spoilern, aber Elton leidet, ich finde die Kompetenz von Elton leidet unter diesen zwei sehr lauten Promis, weil die krähen irgendwann dauernd dazwischen, auch wenn der richtig Interviews führt, wo ich so denke, jetzt, es wäre wichtig, wenn da noch so ein Promi-Beauftragter wäre, der die wahlweise ins Bild schubst, wenn es die braucht, ihn aber rauszieht, den Mund zuhält, wenn sie, weil die wissen auch...
Oh, ist das ein Job? Kann man sich da... Das könnte ich mal...
Ich wäre gut. Ja, lass uns da bewerben, weil die stören manchmal richtig.
Ja.
Und dann ärgere ich mich auch, weil ich denke, ihr seid doch auch Profis. Ihr müsst doch spätestens jetzt merken, wenn der tatsächlich jemanden interviewt, dass man dann die Klappe hält. Stattdessen brüllt es dauernd Gummi, Ficken, Penis, Vergewaltigung aus dem Hintergrund in Momenten, wo es erstens nicht passt und eben Elton hat tatsächlich dann auch nicht die Stärke zu sagen, ja, so ein Vergewaltigungswitz mit einem großen Hund muss man ja gar nicht machen. Und das war, ich habe ja nur die Hälfte gesehen, weil du gesagt hast, ich muss nur eine Stunde gucken. Ja, habe ich anderthalb geguckt.
Okay. Lass mal kurz sagen, ich finde an Faisal viel schlimmer, wie oft der das Ziel von Witzen ist. Faisal, Dingens, hab den Namen schon vergessen, Kavusi, ist sehr groß und sehr, sehr dick. Und es vergehen keine zwei Minuten, ohne dass jemand, der vorher, was sind die ganzen Witze, willst du nicht einen von den Hunden fressen, willst du nicht das ganze Hundefutter auf uns, ununterbrochen. Und
stimmt, in den Hula-Hoop-Reifen würdest du gar nicht reinpassen.
Am laufenden Band. Und mal abgesehen davon, dass ich es auch irgendwie nicht lustig finde, dass ich es ein Problem finde, und völlig egal davon, ob er jetzt ein Problem hat damit oder nicht.
Nee, es
Body-Shaming,
natürlich.
Aber es langweilt mich aus, wie langweilig, also man jetzt auf diese moralische Ebene kommt, jetzt rein vom Unterhaltungsfaktor würde ich sagen, ach, jetzt echt noch einer.
Aber das ist das Problem auf der Humorebene durchgängig. Es ist sehr kölsch, es ist sehr, leider sehr Billo pro Sieben. Lass uns nochmal über den schlimmen Basti reden. So ein eigentlich ganz niedlich aussehender, großer, schlagsig gar nicht, aber großer Co-Moderator-Typ.
Warum fandst du den schlimm?
Das ist ein bisschen lustig, weil ich ganz am Anfang dachte, ganz angenehm, weil der so eine komische Ruhe hat, dachte ich. Aber was der sagt, also erstens merkt man schnell, diese Ruhe ist nichts Angenehmes, was der hat, sondern etwas, was er sich drauf geschafft hat. Ich glaube, der so eine falsche Coolness im Sinne von, ich kann auch ganz langsam gehen und ganz ruhig reden, das macht meine Witze besser. Und das ist kein schlechter Gedanke. Rein humorwissenschaftlich ist es tatsächlich gut. Je cooler du von außen bist, desto trockener könnte das rüberkommen. Aber was da inhaltlich aus dem Typen rauskommt, ist echt also spätestens Kölscher 2005 Humor. Also dauernd, der macht auch Melonen und Gummi, Michaela Schäfer, der lässt sich die Haare wachsen, sowohl der Waxing-Typ sagt, Wachs ist was für Mädchen, als auch, warte mal, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich dann kurz ein bisschen feministisch wurde aus Versehen, die Wachsstreifen sehen aus wie Slip-Einlagen, Wachsen ist Mädchenkram, Michaela, und immer so One-Liner, wo du merkst, die kommen noch, glaube ich, noch nicht mal spontan aus dem raus, sondern die hat der sich in einem großen Aufwand überlegt und die sind aber nicht geil genug für einen One-Liner. Jetzt fallen mir Sachen nicht mehr ein, aber dauernd so egalen Kram.
Es ist lustig. Ich hatte ein größeres Missverständnis über Bastian Bielendorfer. Ich habe diese erste Folge, wie gesagt, so beiläufig gesehen, eigentlich was anderes gemacht, was, vielleicht kann ich das schon mal vorwegnehmen, ich glaube, es ist die perfekte Art, die Show auch zu gucken und zu genießen. Vielleicht hilft das auch. Und ich dachte, ich kannte diesen Typen nicht. Und ich dachte, der ist so ein Redakteur, wo jetzt jemand gesagt hat, ach komm, mach du das mal. Und du stehst sonst eigentlich gar nicht auf der Bühne, aber deine fehlende Präsenz ist eigentlich sehr, sehr angenehm, genau, als Kontrast. Ich dachte, das ist so ein Typ und ich fand ihn in dieser ersten Folge auch sehr viel angenehmer und der ist wahnsinnig. Es gibt da ein Experiment, wo er mit einem großen Eimer mit Popcorn in so einer Achterbahn sitzt und offensichtlich, entweder spielt er das sehr gut, aber ich glaube sogar echt, hasst er Achterbahnfahren. Das Experiment ist, wie viel von dem Popcorn da rausfliegt. Und der ist wirklich angenehm und lustig und überfordert. Und ich dachte, Klaas macht das in seiner Late Night Show, hat doch auch irgendwie den Redakteur oder irgendjemand auf der Bühne. Ich dachte, es ist so jemand. Mhm. Der ist Komiker, der war der Sidekick von Harald Schmidt bei der Harald Schmidt Show auf Sky. Das heißt, das ist sein Geschäft.
Aber das wusste ich nicht, aber das merkst du dem an. Du merkst, dass der ein riesiges Ego hat.
Aber auf eine komische Art verliert das dadurch diesen ganzen Charme, abgesehen davon, dass der er auch wieder Charme. In dieser zweiten Folge so viel schlechter und
plumper. Vielleicht hat ihm auch jemand gesagt, mach mal noch ein bisschen mehr, mach mal mehr Witze. Du auch. Denn der ist sehr, daran merkt man, dass der größer sein will, als der ist. Der ist sehr ich. Der sitzt in einem Auto und sagt, also bei mir in meiner Kindheit hat man ja, der lässt sich die Haare rasieren und sagt, also wenn ich, der macht viel, das funktioniert aber nur, wenn du berühmter bist als das. Dann denken die Leute, erzähl doch mal einen Schwank von dir. Ich sehe aber nur so einen milchgesichtigen großen Typen mit so einem Bauchansatz, den ich ganz angenehm finde, der von sich erzählt und ich denke, Junge, ich weiß gar nicht, wer du bist, interessiert mich nicht, dann soll der Elton was von sich erzählen.
Ja, und der ist eigentlich ja in dieser Loser-Nebenrolle total angenehm, ich finde. Ich sehe das gerne, wenn er da schreit vor Schmerzen, wenn die ihm da die Brusthaare, da habe ich laut gelacht.
Ich fand es am Anfang so ein bisschen drüber. Es gab wirklich einen Moment, wo ich dachte, krieg du erstmal ein Kind, dabei habe ich ja auch noch keins bekommen. Ich fand es so ein bisschen frauenfeindlich. Ach so,
aber den hat er selber gemacht, den Witz.
Ja, aber auch erst ganz. Ich fand es dann im Zusammengeschnittenen. Die mussten ja schon oft reißen. Und dann haben die das sehr hart aneinander geschnitten. Das war irgendwann lustig, wie der komplett durchschreit.
Ich fand das erste Mal schreien, fand ich schon lustig. Ja, ja.
Also ich finde ihn auf jeden Fall unangenehm, weil es wirklich unterste Kanone ist, was den Humor angeht. Und das gilt für alles. Wie du schon gesagt hast, Gurken, Gummi, Melone.
Ich würde echt gerne nochmal die Würstchen. Erste Folge sehen. Die Quote war auch schlecht von der ersten Sendung. Ich wüsste gerne, ob die
vielleicht
wirklich,
guck ich wie du es
gerade gesagt hast, ob die alle sagt, oh, jetzt muss es aber echt lustig. Bastian, setz dich mal hin, mach nochmal ein paar Melonen mehr.
Also das stört wirklich und das nervt mich, weil Humor ist auch unter den dummen Leuten schon weiter. Na, aber weißt du, was ich meine? Das ist sowas, was 2005 schon nicht mehr geil war, immer noch. Und das finde ich schade, weil man könnte ja einfach nur jemand anders nehmen, der vielleicht mehr Humor mitbringt, weil der Elton macht es gar nicht so schlimm, aber der interveniert auch nicht, wenn es sein müsste, finde ich. Stichwort Vergewaltigung und ohne Gummi.
Die Kandidatin.
Ja, oh Gott, wir sind schon bei einer Stunde, wir haben noch so viel. Ja, ich fand die angenehm.
Und die war so furchtbar. Die war schon so furchtbar. In dem Film, wo sie vorgestellt wurde, wurde sie gefragt, ob sie irgendein Spezialthema hat. Irgendwas, wo sie sich besonders auskennt. Nee, Spezialthema habe ich nicht. Also ich habe Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur studiert.
Chemie und Physik.
Und Physik habe ich noch als Hobby nebenbei gemacht. Ich singe im Chor, ich reite. Und es war wirklich so eine minutenlange Aufzählung.
Ja, aber sie hat doch später allem, noch gesagt, dass sie all das nur angefangen hat zu studieren und wieder abgebrochen hat.
Nee, nur zwei Sachen davon.
Na ja.
Und dann hat sie ihr erste Spiele, sie verliert die dann fast alle, aber sie hat die erste dann verloren und dann sagt sie dann zu Elton, ich habe vorher extra gefragt, darf ich fluchen? Und dann sagt Elton, ja. Dann sagt sie, fuck.
Ja, das hat
Och, na ja. Nee. Die war so richtig so eine gecastete, wieder der gleiche Fehler wie die ganze Sendung, wo jemand dachte, lass uns jemanden nehmen, der einfach spontan
ist. Aber ist sie ja nicht. So krass ist sie. Ich mag an der, dass die so angenehm dazwischen ist, dass sie nicht ganz so, okay, immer wenn die Kamera auf mich ist, dann darf ich was sagen. Man merkt, die hat schon eine Meinung, die ärgert sich wirklich. Die redet aber nicht so viel, dass man denkt, oh Gott, jetzt hat sie ihre 15 Minuten Ruhm, aber auch nicht so wenig, dass sie nur ein Spielball ist. Ich fand es irgendwie ganz angenehm in der Mitte. Ja. Und die ist schwanger, was ich irgendwie auch ganz süß fand.
Ich muss jetzt noch einmal, weil mir jetzt so viel eigentlich über totale Nebensächlichkeiten
Nein,
geredet.
Das macht das Ganze aus. Sag.
Ich finde eigentlich die Idee von dieser Show ganz schön.
Habe ich doch am Anfang gesagt.
Ja, aber ich habe es noch nicht gesagt.
Richtig. Dann lass uns darüber nochmal reden. Das stimmt nämlich.
Ich finde das eigentlich ganz schön und ich finde, die machen viele Fehler, wovon wir, also viel über viele Kleinigkeiten haben wir jetzt geredet, aber so ein paar Spiele funktionieren einfach nicht. Die haben offensichtlich als Promotion, Product Placement oder sowas, irgendeine Kooperation mit AIDA und spielen dann auf der AIDA einen 23-Stunden-langes Ich-packe-meinen-Koffer-Spiel.
Das habe ich mir aufgeschrieben.
Auch, dass sie zu diesem, wo sie rausfinden wollen, wie viel Brusthaare hat der und das mit dem Waxing-Ding haben. Ja. Dazu gehen sie in so einen Barbershop, wo dann der Barber sagt, wir machen sowas gar nicht. Ja. Wo du denkst so, aha, und warum...
Ich glaube, die wollten mehr den Unterschied zwischen echte Männer, die wollten einfach, dass sich zwei Männer lustig machen über Waxing, wirklich, und nicht eine Kosmetikerin. Die wollten einfach, dass dann ein Typ steht, der super männlich aussieht und rosane
Fand ich aber falsch. Wie viel cooler wäre das gewesen, wenn da eine geile, wie heißt denn so eine Waxerin?
Sagt man nein. Weiß ich nicht, ist doch egal. Hair Removal.
Gehst du, machst du,
es nee, geht mir tut das an. Auch zu sehr weh.
Ach was.
Na, und es bringt auch nichts, es hält ja nicht so lange und dann, wenn die nachwachsen, kann man die nicht wieder rauswachsen, weil, egal.
Aber,
ich habe das also, alles weggelasert.
So ein bisschen schade, weil so viele Fehler und die Show an sich könnte als so nebenbei gucken, Samstagabend, warum nicht? Ist die viel besser als vieles andere, was schon auch in den letzten Monaten und so auf ProSieben lief. Also vollkommen von daher.
Aber das mit dem Humor finde ich trotzdem eklig. Ja. Und das könnte man mit der Auswahl der Promis und mit der Auswahl des Quotenmoderatoren oder mit besseren Autoren, falls und das
mit Redakteuren. Hast du noch so weit geguckt, bis der alte Mann Werbung macht für...
Ja, das wollte ich auch noch sagen. Es ist alles dieser scheiß Pipi-Kaka-Humor.
Du musst jetzt kurz sagen.
Ja, es gibt ein Spiel, ist irgendwie, wie viele Leute würden aus dem Publikum Werbung machen für, kann man jetzt ja schon sagen, Schamläuse. Erstens heißen die, glaube ich, gar nicht Schamläuse, sondern anders.
Für gegen Schamläuse.
Für gegen Schamläuse. Aber so, ui, pfui.
Und wäre für eine Minute sogar als hö, finde ich okay gewesen. Aber das wird so ausgehalten.
Ja, ewig. Aber ich finde auch die Grundidee doof. Man kann ja was anderes unangenehm, es muss ja auch gar nichts Unangenehmes sein.
Es kommt später auch noch Flitzer. Das ist ein Spiel, wie viele Leute laufen als Flitzer einmal durchs Studio. Also irgendwelche Leute, die extra dafür hinkommen. Flitzer, stellt sich raus, sind aber Leute, die einfach in Unterwäsche dastehen. Ja. Und die stehen am Ende auch im Gruppenbild mit Elton auf der Bühne und du denkst so, ja, what's the DVD?
Ja, aber das ist eben so dieser 2000er, Anfang 2000er Humor, wo man immer noch dachte, man kann schon noch mal Gummimelone hüpfen.
Ich finde es schade, wie einig wir uns da sind.
Ich finde es auch schade. Hier, aber eins noch. Warte mal, ach so, was ich auch geil unverschämt und dumm fand, ist die Leute auf der AIDA, die können ja auch was gewinnen und dann gewinnen die einen 5.000 Euro Gutschein für die AIDA.
Naja,
man denkt aber, die sind ja gerade schon auf der AIDA.
Ja.
Die können damit exakt nichts anfangen, außer sie müssen nochmal mit der AIDA fahren.
Was denn, die fährt ja auch von verschiedenen Orten.
Naja, aber ich weiß nicht, was kostet so eine AIDA-Reise? Hat man damit eine ganze Reise oder musst du eh noch dazu zahlen?
Oh, das ist je nachdem, wo du hinfährst.
Punkt. Das ist wie wenn du so einen Gutschein kriegst, aber erst ab einem Einkaufswert von 10.000 Euro. Dann kannst du dir für 5 Euro, weißt du, so. Naja, aber es ist ja im Grunde, sind wir uns auch da einig. Eigentlich eine geile Idee, aber hätte man auch schöner machen können.
Ist das, da will ich jetzt, sowas will ich jetzt machen, sondern das ist, wie geil ist
sowas
das?
Sowas begegnet mir dauernd.
Ab einem Einkauf von 10, von 10.000 Euro kriegen sie 5 Euro gratis.
Das ist so bei 100 get one free. I don't like. Ich muss so dringend pinkeln. Könntest
schon
du?
Schon wieder?
Ich war, bevor wir angefangen haben. Könntest du, wenn ich ganz schnell mache, 30 Sekunden alleine füllen, indem du einen Schwank aus deinem Leben erzählst und ich gehe aufs Klo? Oh, oder sollen wir schneiden und Düdel machen?
Wir machen Düdel. Nachdem das letzte Mal so gut geklappt hat. Ach, komm, Achtung.
Das war ein großer Erfolg sogar, das Düdel.
Ja.
Okay.
Das heißt aber, die Leute merken das ja eh gar nicht.
Wir sagen, jetzt passiert weiter. Was Technisches.
Ich könnte sogar so einen Halbsatz jetzt anfangen.
Mach du mal das mit dem Düdel und dann... Nee, wir wollen ja schneiden. Ich muss ja dafür da bleiben. Letztes Mal haben wir gesagt, jetzt passiert was Technisches.
Ich wollte jetzt was ganz Anspruchsvolles machen. Ich versuch's nochmal. Ich könnte zum Beispiel jetzt einen Halbsatz anfangen.
Ah, und jetzt gehe ich auf die Toilette und das schneiden wir raus, richtig?
Na ja, mal gucken, wie es am Ende wirkt. Achtung. Das Düdelüt ist doch erst hinterher. Einmal mit Profis. Was, wenn wir es am Ende gar nicht rausschneiden, wenn die Leute jetzt minutenlang mit mir hier vor ihren Deezer-Geräten sitzen und denken, wie lange wird es dauern? Wird sie es wirklich schaffen, in 30 Sekunden zurück zu sein? Wird es geschnitten sein? Wird es sich anfühlen wie 30 Sekunden? Aber es waren 3 Stunden, weil es geschnitten wurde. Vielleicht sollte ich noch irgendwelche Schwenke aus meinem Leben erzählen. Ich könnte noch ein bisschen E-Mail checken. Ich glaube, wir lassen das drin. Es ist auch nicht weniger spannend als sonst. Aber es sind jetzt, glaube ich, schon länger als 30 Sekunden. Oh, die Batterie vom iPad, was die Zeit misst, ist fast leer. Oh. Wir haben das iPad leer gequatscht. Ach du Schande, wir haben nur noch 10% auf dem iPad. Wenn das gleich nicht mehr läuft, dann gibt es aber Ärger.
Ich habe noch nicht mal den Gürtel zugemacht.
Und dann den Satz erst nach der Pause zu Ende sprechen.
Das wird so
du hast.
Ich habe wirklich nicht den Gürtel zugemacht. Ich sollte mich doch mal.
Das war doch nicht nur ein Gürtel, was du da jetzt zugemacht hast.
Das ist nur ein Gürtel.
Du hast, ach so, okay.
Der Rest ist mein Bauch. Nein, der war schon zu. Es wäre auch die Hose runtergerutscht, wenn ich hergelaufen wäre.
Das ist doch so eine Stretchhose.
Das ist so cool. Das ist so cool, dein Geschenk aus Liverpool. Ja. Das ist wirklich
ich bin
so
ein bisschen cool. enttäuscht, dass du noch nicht aufgemacht hast.
Ja, das ist der Punkt. Ich finde es so schön, dass ich habe Angst, dass ich die alle bekifft aufesse. Ich will es eigentlich aufheben, aber machen wir uns nichts vor. Spätestens heute Nacht sind die alle.
Ja, aber da, immerhin.
Ja, ich heb zwei auf in dem Netz, damit man immer noch sieht, dass es mal ein Rosenkohl-Netz war. So, Hausaufgabe. Ich halte die Hausaufgabe super kurz. Wir sind ja schon über eine Stunde. Willst du anfangen?
Okay.
Ich habe dir Ibiza Diaries aufgegeben, was noch nicht mal im richtigen Fernsehen läuft, sondern nur auf TV Now, soweit ich das verstanden habe.
Jedenfalls erstmal. Ich glaube, das zeigen sie vielleicht dann auch noch im Fernsehen, aber sie haben nur einen
großen
Piloten
Erfolg, ne?
Bei großem Erfolg.
Und ich habe es dir gegeben, weil uns jemand auf dem Anrufbeantworter das vorgeschlagen hat und wir überlegt haben, ob wir es gucken wollen und fanden, es ist zu nichtig, weil es nur im Internet läuft und ich wollte aber trotzdem, dass du das gucken sollst, weil Natascha Ochsenknecht mitspielt neben lauter schönen Insta-Leuten und ich richtig. Wissen wollte, was das kann. Hau rein.
Die Mara, ne?
Oh nein, die Mara.
Ja, die Mara. Die Mara ist 17 und lebt in München und hat es echt nicht leicht, weil ihre Mutter hat einen neuen Freund und der ist total scheiße und der schlägt sie schlägt auch die Mutter und die Mutter ist trotzdem nicht immer auf ihrer Seite. Und irgendwann sagt die Mutter, naja, dann ruf doch deinen richtigen Vater an, hier ist die Nummer. Und Mara so, what? Du hast die Nummer von dem? Ich dachte, wir wissen gar nicht, wer das ist oder sowas.
Wie spannend du das erzählst. Ne?
Ruft den an und es stellt sich raus, dass ihr Vater, der Leo... Was denn? Leonard heißt er wahrscheinlich. Der Leo.
Ja, entschuldige, aber wie affektiert schon die Namenswahl ist, als wenn Väter Leo. Wie wahrscheinlich
der Vater heißt Leo. Naja, wie wahrscheinlich ist das denn? Dieser Leo hat irgendwie eine geile Finca auf Ibiza.
Das wird immer realistischer.
Und lebt da in wirklich dieser geilen Luxusvilla mit seiner neuen Frau, der Claudia, gespielt von Natascha Ochsenknecht.
Ah.
Und deren Tochter Mailin. Die quasi ihre Stiefschwester ist. Und die leben da so in Saus und Braus. Und die Mara fährt halt quasi direkt dahin, hat die Nummer, ruft ihn an, sagt, Papa, ich bin gleich da und fährt dann dahin. So.
Ich möchte nochmal kurz unterbrechen und honorieren. Mir hat dein Saus und Braus richtig gut gefallen. Das sind Sachen, die man viel zu selten sagt. In Saus und Braus klingt so toll.
Du gibst mir damit zu verstehen, dass das seit den 60er Jahren nicht mehr gesagt
wird. Ja, ich wollte wirklich, ich habe mich gerade richtig gefreut, als du das gesagt hast und mir vorgenommen, das häufiger zu sagen, in Saus und Braus.
Und die Mara kommt eher so aus so, das sind kleinere Verhältnisse. Das muss man vielleicht noch dafür wissen. Das ist halt so ein bisschen auch so eine Aschenputtelgeschichte, dass sie jetzt da ist.
Deutschland, deine Kinder, auf die Art?
So, nein, weiß ich nicht. So genau wird das auch nicht erzählt. Aber jedenfalls, dass sie da sich auch so ein bisschen so, what? Ich habe meine eigene Toilette. So, und so tatsächlich.
Ja. Dieses Liverpool hat dir gut getan.
So, jetzt kommt es durch verschiedene Verwicklungen dazu, dass der Leo sie nicht direkt vom Flughafen abholen kann, sondern er schickt den Kev. Der Kev ist der Freundin von der Mailin, also von der Stiefschwester.
Mhm.
Der Kev sieht wahnsinnig gut aus.
Die sehen ja alle wahnsinnig.
Die sehen alle wahnsinnig. Und der Kev, sprechen so dauernd in die Kamera und filmen sich selber und erzählen so ihre Geschichte. Hier, das ist, was ich heute erlebt habe. Und der Kev sofort, ich hol die hier, die vom Flughafen ab und so, oh, die ist ja mal eine geile Schnitte und sowas. Ja, bitte.
Zwischenfrage, also das ist so gefilmt, dass das so Insta-Story-mäßig ist, oder was?
Nee, nur gelegentlich mal, aber meistens ist das eigentlich relativ konventionell gefilmt. Aber es sprechen halt alle dauernd in die Kamera und Mara, warum kann ich
aber es soll auch keine Doku sein. Tut es so, als wäre es eine Doku?
Nein, es ist einfach eine Soap, aber mit so Elementen von, dass Mara in die Kamera spricht, das ist meine Geschichte, echt von mir und von keinem manipulierbar. Sie spricht auch manchmal aus dem Off, ist aber alles im Grunde einfach eine Soap.
Ich wollte nicht stören, ich wollte nur wissen.
Der Kev.
Ja, der Kev.
Und der Kev sieht wahnsinnig aus. Und die Mara denkt so, wow, hier bleibe ich, Ibiza mit dem Kev und sowas. Und stellt sich halt raus, erstens, der Kev ist der Freund von ihrer Stiefschwester.
Oh, oh.
Mm.
Wie findest du es, wenn ich immer solche Geräusche jetzt mache?
Bitte variieren, aber das war an der Stelle schon mal sehr, sehr gut. Und ist halt ein Arschloch. Ist halt so ein total verwöhntes... Mm. So, dann gibt's noch den Manu, der ist noch nicht ganz unwichtig. Der ist der Barkeeper oder auch, wie diese ganzen verwöhnten Töchter sagen, im Grunde der Hausmeister. Der Manu... findet die auch, der sieht auch super aus und der findet auch, dass die Mara super aussieht.
Sieht die Mara super aus?
Die sehen alle super aus.
Was frage ich dich?
Ja, ich könnte das aber, also bei Kev hätte ich da jetzt auch, egal. Und man merkt sofort so, ey, die beiden gehören eigentlich zusammen. Die beiden sagen sich auch ganz schnell, wie toll sie sich finden, sind aber sofort auf so einem Buddy-Level, weil ja eigentlich der geile Kev da ist.
Ja.
Und das ist im Grunde auch das ist im Grunde auch die Geschichte. Sie ist da und sie wird sofort verarscht von der Stiefschwester und von deren Freundin. Die sagen, heute ist die geilste Party auf Ibiza und wir gehen da alle hin und du musst dir aber noch was Tolles anziehen. Machst du den Koffer auf und sieht, dass da gar nichts Geiles drin ist, weil die ja so einfach in Verhältnissen kommt.
Die hat nur H&M, stimmt.
Und die versuchen, und versuchen die dazu überreden, dass sie da im Nachthemd hingeht. Und die Mara so, aber das ist doch mein Nachthemd. Und dann versuchen diese böse, die Stiefschwester, die fragen so, ja, aber das ist cool. Also hier, das ist Ibiza, da kannst du auch richtig was zeigen.
Das ist aber, die haben recht, die bösen Stiefschwestern. Das klingt übrigens sehr nach so einer Aschenputtel-Geschichte.
Nein, habe ich doch gerade gesagt, Aschenputtel. Hab vorhin
schon mal gesagt, Aschenputtel.
Können wir nochmal zurückspulen?
Aschenputtel-Geschichte. Ich wollte nur sagen, das ist ein Trend gerade, diese Negligé-Geschichten.
Ist aber an der Stelle die totale Verarschung. Die versuchen die.
Glaube ich nicht. Ich bin auf der Seite der bösen Stiefschwestern.
Die bösen Stiefschwestern sagen aber zueinander, boah, bist du gemein, du willst, dass die jetzt in diesem peinlichen...
Ja, so bin ich auch.
Ach so.
Ich möchte das nicht laut sagen. Ich möchte all diese schlechten Sachen über mich nicht laut sagen.
Es ist im Grunde eine Soap halt gespielt von Instagram-Stars.
Klingt geil.
Und natürlich als Höhepunkt Natascha Ochsenknecht. Die sagen halt alle wahnsinnig natürliche Sachen. Ich muss die jetzt gerade mal wiederfinden, weil ich die auch nicht getextmarkert habe. Vorher die Szene, bevor die Tochter, die verloren geglaubte Tochter am Flughafen ankommt, unterhalten sich der attraktive Barkeeper und Leo, der Vater, so am Barkeeperstand.
An der Bar. Man am nennt Barkeeperstand.
An der Bar. Ich dachte, es gibt ein einfacheres Wort für Barkeeperstand. Und der Barkeeper sagt, Leo, was ist denn los? Du bist doch sonst nicht so nervös. Ich meine, klar, heute kommt deine Tochter. Aber das weißt du auch schon seit ein paar Tagen. Und dann sagt Leo, hast du eine Tochter mit 17, von der du nichts wusstest? Bin ein bisschen durch den Wind. Das ist Mumblecore. Bin ein bisschen durch den Wind. Da fehlt ja schon mal das Ich, ne?
Das ist harter. Mumblecore. Ist richtig.
Und so ist das alles. Und Kev spricht am Flughafen auch in die Kamera. Hey, das ist dann so dieses Selfie-Nummern. Hey Leute, ich hole gerade eine Bekannte vom Flughafen ab. Sieht ganz verpeilt aus, die Alte.
Es ist schlimm.
Und dann
ist auch so schlimm,
trinken
richtig?
Die Champagner. Es ist leider so unangenehm mittelschlimm. Es ist gar nicht so furchtbar schlecht gespielt, aber vielleicht ist man auch schon versaut dadurch, dass es diese Fake-Doku-Soaps und diese ganzen Reality-Sachen.
Die haben schon aufgegeben, wir haben gar keinen Anspruch
das
mehr.
Das ist so viel schlechter gespielt, dass dieses auf so einer unangenehmen Mittelebene zwischen wirklich keine Schauspieler, aber auch nicht so furchtbar, dass man sich jetzt komplett da weglachen könnte.
Wie ist denn die Ochsenknecht?
Furchtbar.
Na gut, die ist auch gar nicht Schauspielerin, ne? Die ist ja nur
was?
So.
Ja, aber die anderen doch auch nicht, die sind auch nur Instas.
Ach, sind die wirklich echte Insta-Stars?
Ja.
Ja, das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, die sehen nur so aus.
Und das wird auch nicht erklärt, es gibt auch keinen vernünftigen Abspann. Ich musste mir das alles mühsam recherchieren, aber ich habe bei jedem Namen, den ich dann recherchiert habe, als erstes den Instagram-Account gefunden, wo die dann ihre geilen Frisuren vorfühlen. Die ist so ein bisschen die böse Stiefmutter, Natascha. Und ich habe mir von der gar keine Sachen aufgeschrieben. Die macht einmal, das ist am Anfang ziemlich unangenehm, die stellt die Familienregeln aus. Sie sagt so, herzlich willkommen, freuen uns, dass du da bist, fühl dich ganz wie zu Hause, aber es gibt ein paar Familienregeln, an die wir uns hier alle halten. Kein Handy am Tisch. Und dann geht die ans Handy, ne? Dann hat die irgendwann...
Nein, ach, das sagst du jetzt nur so. Das sagst du nur so. Das eskaliert so schnell und so stark.
Ja.
Fuck. Ja gut, klingt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Du hast die erste Folge gesehen, ne? Das hatte ich dir aufgetragen, dass man mal in die Geschichte reinkommt.
Ich weiß, vielleicht könnte dir das gefallen.
Ja, ich mach mir das nicht zu, ich fürchte auch. Ich will auf jeden Fall mal reingucken.
Und es gibt noch, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert. Die Geschichten sind, also was heißt die Geschichten, die von der ersten Folge, so hatte ich das Blut, ist von einer erschütternden Egalheit alles, was da passiert. Es sind wirklich, die Dramen sind genauso schlimm, wie ich es jetzt geschildert habe. Was halt hilft, das ist halt...
Egalheit, ich will ein Buch schreiben, was es, so heißt.
Es ist halt Ibiza, was heißt, du hast immer diese geilen Kulissen und es sieht nie so billig aus, wie es ist, einfach dadurch, dass es auf dieser fucking Insel spielt.
Genau, so haben die sich das, glaube ich, überlegt.
Ja.
Gut.
Ja.
Muss ich mich entschuldigen für die Hausaufgabe oder?
Nö.
Okay.
Nö. Ich folge jetzt den ganzen Leuten auf Instagram. Ich versuche da noch so ein paar Frisuren und Ausgehtipps.
Damit wir bald mal an so einem Barkeeper-Stand stehen können zusammen.
Die haken dann so diese Stiefschwester. Ich habe ihn gar nicht mehr gehört, sag nochmal.
Ich habe gesagt, damit wir bald mal zusammen an einem Barkeeperstand stehen können.
Diese Stiefschwester und ihre Freundin machen dann irgendwann so, die haken so ihre kleinen Finger ein und machen so Best Friends. Sollen wir das auch machen?
Das machen wir ja dauernd, aber dann berühren wir uns. Wir berühren uns ja nicht so gerne. Du berührst mich nicht so gerne.
Ich werde nicht so gerne von dir berühmt.
Ja, so. Aber das ist jetzt, Achtung, es wird eine Berührung.
Wir müssen dann aber Best Friends sagen.
Ja, Best Friends. Best Friends.
Oh, das könnte unser Ding sein. Ach, ich weiß nicht.
Die Leute glauben,
das muss man auch gehört haben.
Das muss man gehört haben.
Vielen Dank. Cool. Genau, Fazit so.
Sehr
und
gerne.
Deine Hausaufgabe war, das hatte ich hatte ja letztes Mal vergessen, eine rauszusuchen.
Du ahnst es nicht, heißt das, auf dem WDR. Also ich dachte, wolltest du noch erklären, warum, oder hast du einfach noch...
Auf dem ZDF.
Auf dem ZDF. Wieso habe ich WDR aufgeschrieben? Naja, irgendwo im deutschen Fernsehen läuft Du ahnst es nicht, die Ahnenshow.
Neuerdings.
Neuerdings mit Thomas Anders. Ich halte es kurz. Die ist sehr ähnlich wie die erste Hausaufgabe, die ich, glaube ich, hatte, die ich sehr lange besprochen habe. Weißt du noch, mit der Banane und ja. So.
Sollen wir noch kurz den Hörern auch sagen, was das war?
Es war so eine, ich habe hier was super Altes und Kaputtes.
Oder so ähnlich.
Genau, und dann ist da eine Moderatorin und ein Tisch und Experten, die sagen, was daran kaputt ist, wie viel es wert ist und so weiter und so fort. Das ist ein ähnliches Prinzip. Es gibt das Studio, ist irgend so eine komische Scheune oder so ein Keller in Werder, in Brandenburg.
Ach so.
Ja. Und da werden im Grunde einfach nur, da ist ein Tisch und Thomas Anders und Experten. Und dann werden da Leute reingeschleust, die was über Ahnenforschung wissen wollen, kriegen dazu ihre Informationen und werden wieder rausgeschleust. Mehr ist es nicht.
Die wollen über ihre
Wahlweise über ihre Vorfahren. Das ist so, das Überthema ist Ahnenforschung. Du kannst aber sowohl was über deine Vorfahren rausfinden lassen. Ein Mann hat rausgefunden, dass ein früherer Vorfahre von ihm Präsidentschaftskandidat in den USA war, sowas.
What?
Ja, es war tatsächlich ein bisschen aufregend, aber er hat nicht gewonnen.
Ach so, der Kandidat hat nicht gewonnen.
Ja, also ich wollte jetzt diese Sachen gar nicht so viel erzählen, aber als Beispiele, ein anderer Typ, der Schweineberg heißt, lässt über seinen Namen forschen, über den Ursprung. Eine andere Frau hat so eine kleine Schatulle gefunden und will wissen, ob die in der Familie lag und was das zu bedeuten hat. So Kram. Wurschti. Was erstens zur großen Überraschung des Abends, komme ich gleich, angenehm ist, ist, dass die keinen Bullshit machen. Jeder von den Typen hat 8 Minuten, die werden wirklich einfach reingestellt. Ich glaube, es gibt noch nicht mal große Filmchen von wegen, das ist Karl-Heinz, der wohnt in Blö, alles, was man eh nicht wissen will, sondern die schubsen da den Menschen rein, der sagt, ich heiße Schweineberg, bitte sagen Sie mir, warum. Hm. 3 verschiedene Experten immer abwechselnd sagen, warum der Schweineberg hat, heißt, danke, tschüss, raus, thank you, ma'am, dit wart. Das ist schon mal angenehm. Kein Bullshit, keine Filmchen, keine großen Filme, wie man angelaufen kommt und wieder weggeht, sondern so. Also 8 Minuten, manchmal weniger pro Person. Das ist ganz angenehm. Lustig ist, erinnerst du dich, als ich damals dieses Verflixt und zugenäht habe, habe ich doch bemängelt, dass im Hintergrund auf so Quadern wildfremde Menschen rumsitzen mit wildfremden Gegenständen und man denkt, ah, das ist die Wartelounge für was gleich passiert und du siehst die Leute nie wieder.
Ja.
Die machen exakt das Gleiche da. Hm. Du kommst rein, da hinten sind Stehtische im Hintergrund mit Menschen, die mit anderen Menschen reden, grüne Bibliothekslampen und man denkt, ah, die kommen alle noch dran. Denkst du, also wieder so Füllmenschen, die dekorativ rumstehen, wo man immer denkt, aber warum denn, wenn die eh nicht mitspielen? Das ist, glaube ich, auch keine Bibliothek oder so, sondern es ist so sehr schnell, denkt man, na gut, und weiß nicht, was es soll.
Weißt du, kann ich einen kurzen Exkurs da machen? Die machen das bei Bares für Rares auch.
Ja, den Vergleich wollte ich auch ziehen.
Und da gab es irgendwann, glaube ich, bei Bild den ganz großen Aufreger, dass Bild gemacht hatte, Leute, Kandidaten bei Bares für Rares sind alle gekauft, werden bezahlt oder sowas. Und die meinten aber, diese Statisten, diese Leute, die tatsächlich nur sich da hinstellen, in Schlange dumm rumstehen, es ist nicht ganz so skandalös, aber du findest es ärgerlich.
Es scheint eine ZDF-Masche zu sein, das so ein bisschen. Sein, ja. Lass uns möglichst viele Leute in den Hintergrund stellen, die so aussehen, als kommen sie gleich dran, kommen aber nicht dran.
Aber auch das wäre ein guter Job für uns, oder?
Ist doch ein gutes Endekonzept. Ich kann gut rumstehen. Ich kann super gut rumstehen. Na? Mir wäre rumsitzen lieber. In dem Fall wurde gestanden. Vielleicht sollten wir lieber bei Verflixt und zugenäht, weil dann könnte, nee, das hieß anders. Kaputt und ganz gemacht.
Ja.
Da konnte man sitzen. Was aber, und jetzt halte ich fest, so. Die Überraschung des Abends ist, es moderiert Thomas Anders.
Das wusste ich ja schon. Ach, das war auch noch nicht überraschend.
Und er machte es, du guckst es und du denkst, und es macht alles Sinn.
Hä?
Sachen rutschen ineinander in mir und ich denke, man denkt wirklich, natürlich. Warum ist der Popstar? Der Typ ist wie geschaffen dafür und der macht es super.
Sarah.
Thomas Anders moderiert das richtig angenehm. Ich war ganz verwirrt, deswegen will ich gar nicht viel inhaltlich reden, sondern musste sagen. Ich schwöre, du guckst es und du denkst sofort, ach, dafür wurde der geboren. Der hat einfach aus Versehen 50 Jahre lang Modern Talking gemacht, aber sein eigentlicher Job ist ein sehr angenehmer, wirklich authentisch wirkender Moderator zu sein. Der macht alles richtig.
Das habe ich nicht gewollt.
Es tut mir leid, ich war auch überrascht. Ich hatte mir da sehr viel Hass erwartet. Stattdessen habe ich richtig Liebe für den. Der hat ein Gespür für Timing, erstens. Denn die Experten sind nicht alle cool. Da ist einer dabei, der glaubt, dass ein Alter, und kennst du das, wenn so ganz alte Menschen, denen hat jemand zu oft gesagt, du bist aber nicht auf den Mund gefallen oder du bist ganz witzig, sodass sie das so zelebrieren. Und da ist so ein alter Experte, der macht Witze, die gar kein, die keine Pointe haben oder die, der ist so frech auf einer Ebene, wo man denkt, aber was soll, bitte hören Sie auf damit. Hm. Thomas Anders ist die ganze Zeit angenehm, der wirkt sehr authentisch, der ist so ein bisschen niedlich, kicherig, dem wurde ja immer unterstellt, als wäre es was, ein Ding, schwul zu sein, und man kann, es gibt Momente, wo man nachvollziehen kann, aber auf eine ganz süße Art, so ein bisschen kicherig, immer auf der Seite von den Protagonisten, der hat ein gutes Gespür dafür, wenn Experten zu lange labern oder unverständlich labern. Er fragt also nach, um Sachen zu vereinfachen. Er unterbricht sie auf eine richtig zarte Art, damit sie zu Potte kommen. Der macht ab und zu so einen kicherigen Witz. Der ist richtig gut.
Okay.
Punkt. Ich kann nicht mehr das, also er macht, es ist nicht so, dass man ist so überrascht. Der ist angenehm. Angenehm ist das richtige Wort.
Wahnsinn. Erst Elton und jetzt das.
Ja, pusht für die Geschwindigkeit. Es ist generell unprätentiös, das finde ich wirklich gut. Also es ist wirklich rein, raus, es interessiert mich nicht, ehrlich gesagt, wo der Name Schweineberg herkommt und ob der eine Präsidentschaftskandidat war. Aber es ist auch nicht langweilig, weil die das mit Schnelligkeit machen. Und also eigentlich müsste man wirklich mal reingucken, um, also ihr alle, die zuhört und vielleicht du, weil man wirklich denkt, warum, also ich hoffe, der kriegt noch mehr
Jobs. Ich gebe dir das doch nicht als Hausaufgabe, damit ich da noch mal reingucke.
Und damit ich das möge. So gibst du es mir auch nicht. Es war eine Überraschung. Der macht das gut. Okay. Die müssen den benutzen für andere Sachen. Die müssen den Lanz ab, also ich weiß nicht, der könnte keine Talkshow stemmen wahrscheinlich, aber
Anders plus zwei.
Für so Shows ist der toll. Der hat trotzdem dieses, weil der seit Jahren auf der Bühne steht, wobei der sieht ganz klein und schluffig aus dazwischen. Also der ist irre. Ich bin wirklich, das hat mir gut gefallen. Mehr gibt's dazu nicht zu erzählen. Du ahnst es nicht im ZDF. Keine
können
Ahnung,
wir,
wann das kommt.
Können wir einen Satz wenigstens, wenn ich schon für meine Witze jedes Mal geprügelt werde. Können wir kurz über den Titel reden?
Du ahnst es nicht? Mhm. Ja, das ist ein klassischer Niggemeier. Ich hatte kurz überlegt, ob du den mir nur ausgedacht hast. Und eigentlich heißt es die große Ahnenshow.
Ich hätte mich das nicht getraut.
Ja, aber erst seit wir uns kennen, weil ich so streng bin. Früher hättest du den rausgekloppt ohne Ende.
Aber ich wäre es gewohnt, dass der abgelehnt worden wäre, wie das beim ZDF irgendwie durchging.
Du, ich bin auch nicht Fan von dem Titel, aber ich bin Fan von Thomas Anders. Ich will, dass der mehr, ohne Quatsch, mehr Moderatorenjobs macht.
Okay.
Der kann nur, wobei Elton hat es ja auch gut gemacht, aber der kann an, sollte andere Sachen, oh, vollkommen ironiefrei, sollte andere Sachen moderieren, macht es sehr gut. Boah, haben wir viel geredet. Eine Stunde, 21 Minuten. Wir waren uns fast immer einer Meinung, das waren wir letztes Mal auch, das muss ein Ende haben.
Ja, ich finde auch. Habe ich eigentlich erzählt, dass Mara und Kev am Ende am Strand knutschen?
Nein. What? Wow. Ich weiß übrigens, wir wollten doch, ich muss kurz, lass uns ein bisschen spoilern, wir wollten doch diese neue Haunted Hill House Geschichte demnächst gucken. Mhm. Ich habe schon aus Interesse angefangen. Lass uns das machen, auch damit wir mal wieder unterschiedlicher Meinung sind.
Findest du so schlecht?
Ich kann darüber nicht reden. Eben. Also jedenfalls, wir sorgen dafür, dass es demnächst wieder ein bisschen mehr unterschiedliche Meinungen gibt. Vielleicht. Ja. Wobei, mir macht es Spaß, mit dir einer Meinung zu sein. Ich bin immer verknallt in dich dann, wenn du die gleichen Sachen wie ich aufgeschrieben
hast. Das ist der Grund, weswegen es mir unangenehm ist.
Ich weiß, weil dann fasse ich dich wieder an. Komm, wir machen nochmal Best Friends.
Best Friends!
Tschö. Ach, man muss sich auch nicht immer verabschieden.
Nein.